Herzlich willkommen in der Online-Vorlesung BGBAT. Schön, dass Sie da sind. Das hier ist die 12. Einheit und es ist die 2. Einheit, in der es um die Geschäftsfähigkeit geht. Also um die Frage, wie Minderjährige im Rechtsverkehr handeln können, wann das mal funktioniert und wann es vielleicht auch mal nicht funktioniert. Mit diesem Thema hatten wir ja in der letzten Einheit bereits angefangen und wir werden das jetzt zum Anfang wie immer wiederholen und werden es dann fortsetzen und am Ende dieser Einheit sind wir mit diesem Thema tatsächlich auch fertig. Es ist eines der häufigst geprüften Themen in Erstsemesterklausuren, also gar kein gutes Thema, um auf Lücke zu setzen. Und das gilt nicht nur fürs erste Semester, sondern auch für das Staatsexamen und sogar tatsächlich manchmal auch für die Klausuren auf dem Weg dorthin. Es ist vielleicht sogar dann irgendwann mal im echten Leben für Sie wieder relevant. Jetzt sind Sie wahrscheinlich, die meisten von Ihnen jedenfalls, schon volljährig. Aber es kann ja immer noch mal sein, dass man mit Kindern zu tun hat und dass es dann gar nicht schadet, ein gewisses juristisches Allgemeinwissen dazu zu haben, inwieweit die vor im Rechtsverkehr tatsächlich auftreten können und unter welchen Umständen das tatsächlich dann mal auch jemanden braucht, der noch drüber schaut und schaut, ob das denn alles so seine Richtigkeit hat. Ich nehme Sie wie immer mit in die Vorlesung, und in die Folien auch des letzten Termins. Und Sie erinnern sich, wir hatten zunächst einmal unterschieden die Begriffe von Rechts- und Geschäftsfähigkeit. Sie erinnern sich, Rechtsfähigkeit ist der breitere Begriff, der früher beginnt. Nämlich schon mit der Vollendung der Geburt. Da bin ich schon in der Lage, Rechte und Pflichten zu haben. Ich kann also Eigentümer großer Vermögenswerte sein, aber ich kann nicht im Rechtsverkehr handeln. Diese Handeln und Vertrag, dieses Verträge schließen, das ist etwas, was nur denjenigen vorbehalten ist, die tatsächlich wohlüberlegte Willenserklärungen in den Rechtsverkehr reingeben können. Das ist also der engere Begriff und da hatten wir gesehen, ich hatte das auch Ihnen sogar kurz aufgemalt, dass wir keine Probleme haben bei allen, die volljährig sind, solange sie, sagen wir mal, nicht volltrunken sind oder geistig in einem Zustand, der ihnen das Verträge schließen und das Abgeben wohlüberlegter Willenserklärungen nicht mehr gestattet. Aber im Normalfall sind alle Volljährigen geschäftsfähig. Natürlich auch rechtsfähig, aber uns interessiert hier vor allem die Geschäftsfähigkeit. Wir hatten zugleich gesehen, diejenigen, die weniger als 7 Jahre alt sind, also 0 bis 6 Jahre alt, die sind nicht geschäftsfähig. Und dann haben wir diese Zwischenphase 7 bis 17 Jahre. Da muss man ja hinschauen. Das nennt der Gesetzgeber beschränkte Geschäftsfähigkeit. Die zentrale Vorschrift hier ist der Paragraph 107 und der zentrale Tatbestandsmerkmal ist die Frage, ob wir hier ein Rechtsgeschäft haben, aus dem dem Minderjährigen ausschließlich rechtliche Vorteile erwachsen. Ein bisschen erweitert, auch neutrale Geschäfte, hatten wir gesehen, sind in Ordnung für Minderjährige. Das können sie dann alleine tun, denn dann braucht es keinen Schutz des Gesetzgebers. Ist es hingegen so, dass da irgendwo auch nur ein kleiner rechtlicher Nachteil drin ist für den Minderjährigen, dann müssen wir Schutzmechanismen aktivieren. Und da hatten wir gesehen, das bedeutet, dass die Eltern dem zustimmen müssen. Wie das genau funktioniert mit der Zustimmung, wenn sie vorher oder nachher erteilt wird, damit werden wir uns später noch heute beschäftigen. Wir hatten uns zunächst noch mal etwas näher aufgehalten mit der Frage nach dem rechtlichen Vorteil und hatten gesehen, da steckt im Einzelfall tatsächlich der Teufel im Detail. Und wir hatten uns 4 Sonderfälle rausgegriffen, die wir heute auch noch mal in einem Fall aufgreifen werden. Nicht alle, aber das Wichtigste und das Schwierigste davon. Wir hatten zunächst gesagt, schwierig sind diejenigen Fälle, wo wir einen großen Vermögenswert haben, der aber indirekt dann doch auch mit Nachteilen verbunden ist, insbesondere eine Immobilie. Das ist natürlich ein Fall, den die Gerichte immer wieder vor sich haben und wo sie auch immer wieder etwas dazu zu sagen hatten, ob das etwas ist, was der Minderjährige allein kann. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, das ist etwas von begrenzter praktischer Bedeutung. Eine 10-Jährige, der wird man nicht einfach so ein Haus übertragen wollen. Da wird die Notarin schon darauf schauen, das ist richtig. Aber zumindest bei 17-Jährigen kann man ja schon mal drüber sprechen. Deswegen ist durchaus erklärlich, dass dieser Fall durchaus nicht nur in Kommentaren hin und her gewälzt wurde, sondern auch die Rechtsprechung dazu mal sich das überlegt hat, ob das gehen sollte. Es ist am Ende des Tages ein Stück weit streitig geblieben. Jedenfalls aber dann, wenn wir eine Immobilie haben, die wirklich auch mit sichtbaren Problemen behaftet sind, dann ist es sehr schwer anzunehmen, dass das Geschäft lediglich rechtlich vorteilhaft ist. Was können solche Nachteile sein, die in so einer Immobilie drinstecken? Wir hatten es gesehen, Verträge, die auf die Immobilie laufen, also insbesondere Mietverträge, da sind einfach rechtliche Bindungen drin, da sind Verpflichtungen drin, die man dann auch zu bedienen hat als Minderjähriger, die man verpassen kann und dann kommen nachher irgendwelche Schadensersatzansprüche womöglich auf mich zu. Das sind Nachteile, die möchte man den Minderjährigen nicht einfach so umhängen. Oder öffentlich-rechtliche Lasten, dass die Denkmalschutzbehörde etwas von mir will oder dass, so war mein Beispiel gewesen, wir ein Grundstück haben, das verseucht ist und mit dem ich dann irgendetwas machen muss, um Naturgefahren auszuschließen. Das sind alles Dinge, die können dranhängen an so einer Immobilie und die sollten Sie, wenn Sie das in der Klausur vor sich haben, dazu leiten, dass Sie sicherlich diskutieren und sagen, das sieht wirtschaftlich, wenn man das saldiert, natürlich locker wie ein riesiger Vorteil aus. Aber die Nachteile, die damit verbunden sind, die lassen einen doch letztlich zu der Auffassung kommen, dass da besser eine dritte Instanz drauf schauen sollte. Also nicht nur der Vertragspartner und das Kind selbst, sondern das Kind sollte irgendwie noch jemand anders mit einbeziehen. Und dieses mit anders mit einbeziehen, das sind im Regelfall die Eltern, hatten wir gesehen. Das folgt erstmal aus dem 107, dass das die gesetzlichen Vertreter sein müssen. Aber wer die gesetzlichen Vertreter sind, das finden Sie in 1626 und 1629 des BGB, familienvorschriftliche rechtliche Vorschriften. Aber nachdem ich sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, vielleicht haben Sie sich sogar diese Vorschriften schon gemerkt. Aber auch die Eltern werden nicht immer in der Lage sein, ihre Kinder zu vertreten. Und einen dieser Fälle hatten wir uns dann gestern besonders angeschaut und ich hatte allerdings auch gleich gesagt, es ist ein richtig schwieriger Fall. Es ist ein Fall, zu dem man kommt, wenn man den Sonderfall 1 in der Weise entschieden hat, dass man sagt, die Immobilie, die das Kind erhalten soll, die hat viele Vorteile, aber eben auch Nachteile. Es soll also grundsätzlich mal jemand draufschauen. So, wer kann draufschauen? Im Grundsatz sind das die Eltern. Was aber ist, wenn die Eltern gerade diejenigen sind, die dem Kind die Immobilie schenken wollen? Dann ist die Gefahr, dass da etwas in das Vermögen der Kinder geht, was vielleicht am Ende des Tages sehr, sehr problematisch ist. Man kann das Ding, diesen Fall auch verallgemeinern. Das muss dann keine Immobilie sein. Was war noch mein Beispiel gewesen in der letzten Einheit? Sie wissen es vielleicht noch besser als ich. War das die PlayStation, die der Vater seinem Kind schenken wollte? Nicht schenken wollte, sondern übertragen wollte. Ich glaube, das war mein Eingangsbeispiel gewesen. Da hatten wir gesehen, das kann etwas sein, was vom Preis her zulasten des Kindes geht. Aber wenn wir jetzt einen klassischen Immobilienfall haben, selbst wenn da was geschenkt wird, haben wir trotzdem eben noch die Situation, dass da vielleicht Nachteile an das Kind gehen. Wir vielleicht bei den Eltern ein Immobilienportfolio haben und immer innerhalb dieses Immobilienportfolios gibt es eine Problemimmobilie, wo man gar nicht weiß, ob unter dem Strich sie wirklich so viel wert ist, weil sie einfach nur Probleme macht, weil das Grundstück blöd gelegen ist, nicht erschlossen ist, weil da ganz schwierige Mieter drauf sind, ein Messi, der nicht auszieht, man weiß es nicht und man kriegt nichts raus und sind nur Nachteile mit verbunden. Und es ist jedenfalls theoretisch möglich, dass die Eltern darüber nachdenken, einen solchen Nachteil auch mal auf das Kind zu verschieben. Und wenn das so ist, dann gibt es für diese Interessenkollision, die die Eltern dann hätten, wenn sie in der Lage wären, das Kind zu vertreten, gibt es eine Vorschrift, die das Ganze blockiert, nämlich der Paragraph 181 BGB. Der spricht von einem In-sich-Geschäft. In-sich-Geschäft deswegen, hatte ich ihn gestern aufgemalt, weil auf der einen Seite des Vertrages die Eltern gewissermaßen als Grundstücksübertragende zum Beispiel stehen und auf der anderen Seite stehen auch die Eltern oder der Vater oder die Mutter, und zwar als Vertreter des Kindes. Das bedeutet, sie können in ihrer Vertreterrolle die Interessen des Kindes gar nicht angemessen wahren, weil sie ja selbst auf der anderen Seite des Vertrages stehen. Und das sagt der 181 BGB, wie übrigens auch viele andere Vorschriften im Recht, Interessenkollisionen wollen wir nicht, das müssen wir ausschließen. Das bedeutet, in diesen Fällen dürfen die Eltern tatsächlich nicht das Kind vertreten. Davon wiederum kann man jetzt einen Schritt zurück machen, sich überlegen, sollte das tatsächlich so sein? Wollen wir den 181 überhaupt anwenden bei Schenkungen? Denn Schenkungen sind ja an sich so, dass man sagt, da bekommt jemand von mir nur etwas Gutes. Das ist ja gar nichts Schlechtes. Und wenn er nur etwas Gutes bekommt, dann brauchen wir auch gewissermaßen diese Bremsvorschrift des 181 nicht. Grundsätzlich wäre das bei Schenkungen durchaus etwas, was wahrscheinlich von der herrschenden Meinung so gesehen wird. Nur gerade bei Immobilien hatten wir gesehen, das ist so eine Schwierigkeit. Das ist so eine Schwierigkeit, weil Immobilien eben dann doch nachteilhaft sind. Und das Problem stellt sich vielleicht noch nicht so sehr beim schuldrechtlichen Vertrag. Das ist ja erstmal nur die Verpflichtung, die ich da eingehe, als Schenker etwas zu übertragen. Aber dann spätestens beim dinglichen Vollzug, wenn es also daran geht, das Eigentum tatsächlich auf das Kind umzuschreiben, dann geht womöglich eben mit den manchen Vorteilen, die das Eigentum mit sich bringt, auch der eine oder andere Nachteil mit über. Und da gibt es nun einige, die dafür werben, diese Nachteile auf der dinglichen Ebene auch schon bei der Betrachtung des schuldrechtlichen Geschäfts mit einzubeziehen. Also zu sagen, an sich ist eine Schenkung vielleicht schuldrechtlich noch vorteilhaft für das Kind, weil das Kind nur die Möglichkeit bekommt, jetzt hier ein Geschenk auf seine Seite zu ziehen. Aber wenn das Geschenk dann tatsächlich auch kommt zum Kind, dann können wir das dingliche Geschäft nicht mehr mit dem 181 bremsen, sagen Sie, weil der 181er am Ende sagt, so eine Erfüllung einer Verbindlichkeit geht auch in sich Konstellationen. Naja, und wenn das dingliche Geschäft dann nicht mehr zu bremsen ist, dann müssen wir es schuldrechtlich aufhalten. Der BGH hat das auch eine ganze Zeit lang so gemacht. Man nennt das die Gesamtbetrachtungslehre, der BGH eine ganze Zeit lang gefolgt ist. Inzwischen macht er das nicht mehr so. Ich hatte Ihnen gesagt, ich finde es auch überzeugend, dass man da jetzt nicht so eine Durchbrechung des Trennungs- und Abstraktionsprinzips wählt, sondern dass man einfach vielleicht sogar am Wortlaut des 181 oder auch des 107 entlang arbeitet. Und aus meiner Sicht ist es dann überzeugend, beim schuldrechtlichen Geschäft zu sagen, naja, aus dem schuldrechtlichen Geschäft, aus der Schenkung, da entsteht für das Kind ja noch gar keine Pflicht, etwas abzunehmen. Man muss ein Geschenk nicht übernehmen. Damit ist tatsächlich der schuldrechtliche Schenkungsvertrag für das Kind rechtlich neutral, wenn man so möchte, beziehungsweise vorteilhaft. Es hat die Option, die Herausgabe und auch dingliche Übertragung des Geschenks zu fordern. Und wenn es dann eine dingliche Übertragung geht, dann meine ich, kann man sehr wohl mit 181 bremsen. Dann kann es sein, wenn die Immobilie an das Kind wandert, auch dinglich, also auch das Eigentum übertragen wird, dann kann es sehr wohl sein, dass man sagt, na, dieses Grundstückseigentum ist mit Nachteilen behaftet. Aber dann würde ich persönlich nicht den 181 am Ende anwenden. Es geht nur um die Erfüllung einer Verbindlichkeit, denn ich sehe schon gar keine Verbindlichkeit, also gar keine Pflicht des Kindes, die Immobilie zu übernehmen. Ich finde, das lässt sich ganz einfach mit dem Wortlaut des 181 am Ende machen. Wenn ich so richtig in den Kommentaren lese, arbeiten die Leute eigentlich lieber mit einer teleologischen Reduktion des 181. Ist letztlich Kupf wie gesprungen. Am Ende des Tages sollte man spätestens auf dinglicher Ebene das Geschäft aufhalten. Ich belasse es mal jetzt bei dieser abstrakten Darstellung, denn ein Fallbeispiel dazu kommt gleich noch. Was hatten wir uns noch an problematischen Konstellationen angeschaut? Geschäfte, die nicht scheinbar vorteilhaft sind, sondern scheinbar neutral sind. Erster Punkt, das war ein Problem, das eigentlich im Sachenrecht beheimatet ist. Das können Sie also bisher eigentlich nicht von den Normen her nachvollziehen. Die hatte ich Ihnen deswegen auch gar nicht erklärt. Ich will hier keine Sachenrechtsvorlesung reinbringen, sondern dass Sie einfach nur von der Problemlage schon mal gesehen haben sollten. Nämlich, wenn eine Minderjährige eigenes Eigentum aus der Hand gibt, auf jemand anderen überträgt, ist das natürlich problematisch mit Blick auf den 107, denn dann gibt es ja eine eigene Rechtsstellung auf. Sie war vorher Eigentümerin einer Spielzeugeisenbahn und jetzt soll sie das nicht mehr sein. Das wäre für sie nachteilhaft. Das geht so nicht ohne Zustimmung der Eltern. Wie aber ist es, wenn die Spielzeugeisenbahn oder gestern in meinem Beispiel war es, glaube ich, das Fahrrad, wenn dieses Fahrrad nicht unserer Minderjährigen selbst gehört, sondern jemandem anders, dann würde ja nicht unsere Minderjährige selbst Eigentum verlieren, sondern allenfalls bei entsprechender Gutgläubigkeit der Erwerberin jemand anderes. Da könnte man sagen, das ist für Minderjährige ja egal. Und es gibt Leute, die das so sagen. Ich finde es überzeugender zu sagen, nein, auch das sollten Minderjährige nicht können, denn erstens ist die Erwerberin nicht schutzwürdig. Sie darf gar nicht darauf vertrauen, dass sie hier eine geschäftsfähige Person vor sich hat. Und zum Zweiten ist es so, dass sich womöglich dann zulasten der Minderjährigen noch Folgeansprüche der wahren Eigentümerin des Fahrrads oder der Spielzeugeisenbahn ergeben könnten. Und von dieser würde ich die Minderjährige möglichst frei halten wollen. Haben Sie mal gehört? Speichern Sie irgendwo die Folie ab. Und wenn dann das Sachenrecht in 2 Semestern kommt, dann können Sie das verorten. Da haben wir das Problem auch nochmal mit drin. Schließlich, Sonderfall 4. Kann man eigentlich Verpflichtungen gegenüber Minderjährigen ohne Genehmigung erfüllen? Das ist die Frage, ob man an Minderjährige zahlen kann. Da denkt man vielleicht beim ersten Hinsehen, ja, das könnte ein Problem sein, denn wenn ich an Minderjährige zahle, dann werden die Minderjährigen ja ihren Anspruch los, denn dieser Anspruch zum Beispiel auf Kaufpreiszahlung, den sie bisher hatten, der erlischt dann. 362 wäre die Hausnummer aus dem Schuldrecht, die wir dazu schon genannt haben. Das Problem ist, dass man ja, um Geld zu empfangen, keine Willenserklärung abgeben muss, sondern muss nur die Tasche aufhalten und da stopft jemand anders das Geld hinein. Und dann ist die Frage, kriegen wir das mit dem 107 überhaupt erfasst? Der spricht ja nur von Willenserklärung. Und da muss man eigentlich sagen, nein, das geht so nicht. Das heißt, man muss eine außernormative Lösung suchen, irgendwas so in der Dogmatik oder aus der Rechtsprechung herzitieren. Und das gibt es tatsächlich und das läuft unter dem Label Empfangszuständigkeit. Man sagt, dass Minderjährige vielleicht für so kleinere Zahlungen so im, wir werden gleich noch sehen, Taschengeld ist da so eine Vorschrift auch noch und ein Bereich, über den man sprechen kann. Also vielleicht 5 oder 10 Euro, da kann man vielleicht sagen, da gelten die Kinder als ermächtigt, auch solche Zahlungen entgegenzunehmen. Aber wenn es um so richtig viel Geld geht, muss man sagen, da sind wohl die Kinder nicht empfangszuständig. Das bedeutet, wenn man an sie zahlt und die Kinder schmeißen das Geld dann irgendwie weg oder verlieren es oder geben es für ein Lotto los aus, das war mein Beispiel gestern, dann muss ich als Schuldner erneut zahlen, denn dann hat meine ursprüngliche Zahlung keine Erfüllungswirkung gehabt. Dann ist der ursprüngliche zum Beispiel Kaufpreisanspruch des Kindes gegen mich als Dritten nicht erloschen. Auch dieses Thema nehmen wir nochmal auf, dann in, nicht in der Sachenrechts-, sondern in der Schuldrechtsvorlesung, wenn wir uns über den 362 und die Erfüllung unterhalten. Aber ich dachte, das dürfen Sie hier auch schon mal aus dem Minderjährigenrecht heraus gesehen haben. Wie gesagt, komplizierter wird es nicht mehr. Und um das Ganze nicht nur theoretisch darzustellen, sondern auch nochmal konkreter auszuleuchten, habe ich Ihnen jetzt mal einen Fall gemacht. Das ist einer von zwei Fällen, die wir heute machen. Und es ist der schwierigere. Das bedeutet, wenn Sie jetzt mal Ihre Tasse Kaffee hernehmen und versuchen, sich zu konzentrieren, dann fadet die Vorlesung nach diesem Fall eigentlich fast schon nur noch aus. Schauen Sie sich das mal an. Wir haben die Hauptperson V. V schenkt seinem 17 Jahre alten Sohn S ein Pferd. Ich blende mich hier mal schnell aus und zeichne Ihnen das auf und würde Sie natürlich wie immer auch ermutigen, das selbst zu tun. Und sich ganz generell bei Fällen anzugewöhnen. Einfach um die entsprechenden Beziehungen abzubilden. Es ist Schuldrecht BT sogar. Sie müssen das noch nicht wissen, aber manchmal muss man das schon auch hier mit reinnehmen. Und einfach der Vollständigkeit halber schreibe ich gleich die richtige Hausnummer ran. Eine Schenkung ist, hatten wir gesagt, ein schuldrechtlicher Vertrag. Und der trägt die Hausnummer 516, können Sie irgendwo sogar nochmal nachschauen. So, S können wir vielleicht dazu schreiben, der ist 17 Jahre alt. Wir wissen also, er ist noch nicht volljährig, auch wenn er kurz davor steht. Ein süßes Pony, sagt der Papa. Aber eigentlich ist dieses Pferd schon ein alter Gaul, geplagt von vielen Maläsen. Noch nicht siech genug, habe ich schön geschrieben, zum Sterben, aber längst zu träge für Trab oder Galopp. Wenn ein Minderjähriger beteiligt ist und es darum geht, ob der in einen Vertrag reingekommen ist, dann wissen Sie, es geht früher oder später um § 107 und Sie wissen, das zentrale Tatbestandsmerkmal, hier ist die Frage nach dem lediglich rechtlichen Vorteil. Und wenn Sie jetzt überlegen, was Sie assoziieren können in diesem ersten Abschnitt, dann glaube ich, sollte es Ihnen schon gelingen zu sehen, naja, wenn das Pferd jetzt halt kein tolles Dressurpferd ist, das eine Million nach der anderen einheimst, sondern wenn es am Ende des Tages dann doch ein Pferd ist, das mit einigen Lasten buchstäblich ankommt und das auch viel Geld kosten wird, nicht nur an Futter, sondern auch an Medikamenten oder was es da sonst vielleicht noch zu finanzieren gibt auf die späten Pferdetage, so sagt es dann auch der zweite Absatz, dann ahnen Sie schon, das ist womöglich nicht nur ein rechtlicher Vorteil. Ich lese der Vollständigkeit halber noch den zweiten Absatz für diejenigen vielleicht, die uns hier nur im Audio zuhören. Undank ist der Welten Lohn. Der Sohn Sixt weiß die väterliche Großmut nicht zu schätzen. Er befürchtet, das Tier noch auf Jahre unterhalten und teure Medikamente finanzieren zu müssen. Also der will gewissermaßen das Geschenk nicht haben. Aber der Papa spricht ein Machtwort. Er sagt, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und als alleinerziehender Vater, das nehmen wir jetzt einfach mal als recht richtig hin, habe er allein zu entscheiden, was er seinem Sohn schenke. Deswegen gehöre das Tier nun Sixt und der müsse nun dafür sorgen. Hier sind jetzt zwei Sachen drin. Erstens natürlich, das zeichne ich auch nochmal ein, dass der V... Ich entspreche jetzt dem auch nicht wunderschönen Bild von gestern, irgendwie so auch eine Rolle auf der Seite von S einnimmt. Wir werden noch sehen, wie wir das, wenn wir in den nächsten Einheiten uns mit dem Vertretungsrecht beschäftigen, wie das genau aussieht. Aber hier soll mir mal die Paragraphenkette 1626 und 1629 reichen, um Ihnen zu sagen, der V, der vertritt den Sohn. Und damit hatten wir gestern gesagt, steht er problematischerweise auf beiden Seiten, des Geschäfts. Und wir wittern, das könnte ein Problem mit 181 sein. Es ist noch etwas weiteres hier berichtet. Dazu müssen Sie sich mit der Zeit erst sensibilisieren. Nämlich, ich habe ja geschrieben, dass der Vater sagt, das Tier gehöre nun seinem Sohn. Und Sie dürfen sich schon mal angewöhnen, das Wort gehören zu assoziieren mit der Kategorie Eigentum. Das ist also jetzt blau, so wie ich es normalerweise einzeichne. Eine Eigentumstransaktion, eine solche Eigentumstransaktion nennen wir Übereignung. Und es gibt dafür auch eine Hausnummer, das ist jetzt auch vorgegriffen ins dritte Semester, aber man kann diese Fälle kaum erklären, ohne das Sachenrecht ganz vorzulassen. Das ist also eine Eigentumsübertragung von V an S. Wenn nämlich V behauptet, dass seinem Sohn das Pferd nun schon gehöre, wir ahnen, es hat ja vorher dem V selbst gehört, dann muss da so eine Transaktion stattgefunden haben. Und wir ahnen, dass auch hier wir ein ähnliches Problem haben mit 181, weil auch für diese Transaktion steht natürlich V auf beiden Seiten, sowohl auf der Seite desjenigen, der veräußert das Pferd, also das Eigentum aufgibt, als auch als Vertreter auf der Seite seines Sohnes, der das Eigentum erwerben soll. Und das entscheidet der V jetzt einfach mal selbst. Und die Frage ist, geht das denn einfach so? Ich habe diesen Fall versehen mit zwei Fallfragen und wie immer in solchen Fällen ist es eine gute Idee, die in der Reihenfolge zu bearbeiten, wie der Klausur- oder Fallersteller sie Ihnen vorgibt. Also können wir das durchaus mal nacheinander machen und bleiben erstmal bei der ersten Frage stehen, die da lautet: Ist der Sohn Sixt aktuell Eigentümer des Pferdes? Das ist jetzt zugegebenermaßen auch wieder eine sachenrechtliche Frage, aber sie ist nicht so schwer. Ich könnte Ihnen verraten, dass Sie für so eine Übereignung zwei Dinge brauchen, nämlich einerseits eine Übereinkunft, dass das Eigentum übergehen soll, nach 929 Satz 1, und Sie brauchen auch noch den tatsächlichen Besitzwechsel. Ja, der tatsächliche Besitzwechsel ist häufig und auch hier nicht das Problem. Das ist die Frage, wie läuft das mit diesem, man würde auch sagen, dinglichen Vertrag, mit der Übereinstimmung von V und S, dass S das Eigentum erwerben soll. Auch hier steht, wie gesagt, der V auf beiden Seiten, weil er für seinen Sohn den Eigentumsübergang akzeptieren möchte. Deswegen haben wir eben auch hier das 181er Problem und können uns jetzt fragen, wie lösen wir das? Ich blättere so weit schon mal da unten die Lösung auf und Sie sehen, so eine Eigentumsprüfung macht man so, dass man immer zuerst feststellt, wer zuerst Eigentümer war. Das ist hier der V gewesen. Dann überlegt man, ob das Eigentum rübergegangen ist auf S. Wir nennen es Übereignung. Wir könnten sagen, naja, an sich so formal hat der Vater auf beiden Seiten des Geschäfts gesagt, ja, das Eigentum soll übergehen. Aber wir kennen jetzt schon die Vorschriften, die nicht nur bei schuldrechtlichen, sondern auch bei dinglichen Verträgen, wie hier diese Übereignung gelten. Nämlich, ich unterstreiche sie vielleicht sogar nochmal, 1629 Absatz 2 Satz 1, 1824 Absatz 2, 181. Das hatten wir ja gestern zusammen betrachtet und Sie erinnern sich, das greift dann, wenn Papa auf beiden Seiten des Geschäfts steht. Steht Papa hier auf beiden Seiten des Geschäfts? Das hatten wir, glaube ich, durch die Grafik auch deutlich genug gezeigt. Und dann könnte man jetzt nur noch fragen, ob wir den 181 doch wieder unangewendet lassen wollten. Man kann zunächst über 181 Halbsatz 2 nachdenken. Da schauen Sie einfach mit mir nochmal ins Gesetz. Ich habe den eben so schnell zitiert, aber es ist immer eine gute Idee, doch nochmal in das Gesetz reinzuschauen. Da sehen Sie, es sei denn, also hier der 181 wird dann doch nicht angewendet, wenn das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit, muss ich zu Ende lesen, Verbindlichkeit besteht. Wenn wir jetzt hier so eine dingliche Transaktion haben, will also uns der 181 sagen, und diese Transaktion, die ist nur die Entsprechung einer rechtlichen Pflicht des Sohnes. Naja, wenn diese Rechtspflicht des Sohnes besteht, dann kann so der 181 am Ende, dann kann der Vater diese Rechtspflicht des Sohnes tatsächlich auch vollziehen. Eine solche Rechtspflicht könnte sich ergeben aus einem schuldrechtlichen Schenkungsvertrag. Da haben wir die beiden Ebenen, die nach dem Trennungsprinzip voneinander zu trennen sind, aber die man natürlich trotzdem beide im Auge lassen müssen. Also, wenn der Sohn, wenn es plausibel wäre, dass der Sohn aus einem Schenkungsvertrag heraus verpflichtet wäre, dinglich das Eigentum zu übernehmen, wenn es eine solche schuldrechtliche Abnahmepflicht gäbe, naja, dann könnte man den 181 letzter Absatz anwenden und könnte sagen, dann darf der Vater das machen, obwohl es ein In-sich-Geschäft ist, denn der Sohn ist ja sowieso dazu verpflichtet, den Gaul abzunehmen. Nur, das ist nicht überzeugend, das aus einem Schenkungsvertrag abzuleiten. Das sagt selbst von denjenigen, die hier den 181 irgendwie einschränken wollen, über den Wortlaut hinaus, sagen die das auch nicht so klar, was aus meiner Sicht ein bisschen verräterisch ist. Man kann das tatsächlich auch einfach mit dem Wortlaut begründen, einer Schenkung. Da ist im Schenkungsrecht, das wir jetzt nicht genau studiert haben, von einem reinen einseitigen Schenkungsversprechen die Rede. Das bedeutet, der Vater schuldet dem Sohn. Wenn diese Schenkung dann so geklappt haben sollte, könnte der Vater dem Sohn den Gaul schulden, aber der Sohn müsste ihn nicht abnehmen. Naja, wenn aber der Sohn nicht verpflichtet ist, den Gaul abzunehmen, dann gibt es auch keine Verbindlichkeit im Sinne von 181 am Ende, Verbindlichkeit des Sohnes, diesen Gaul zu übernehmen. Und dann ist eben dieses dingliche Geschäft auch nicht eine bloße Formsache, die der Vater noch so vollziehen kann. Das bedeutet, der 181 am Ende ist nicht anzuwenden und das bedeutet, es bleibt beim Grundsatz des 181er Anfang und dieser Grundsatz lautet, in sich Geschäfte sind unzulässig. Puh, lange Erklärung, ausführliche Erklärung. Hoffentlich ist sie Ihnen mit Blick auf den Fall jetzt klar geworden. Ansonsten hoffe ich Ihnen in meiner auch sehr kursorischen Lösungsskizze genügend Anhaltspunkte gegeben zu haben, dass Sie das vielleicht sogar in der privaten Arbeitsgemeinschaft nochmal nachbesprechen können. Also am Ende des Tages funktioniert das dingliche Geschäft nicht, weil es ein In-sich-Geschäft ist, weil der Vater hier einen nachteilbehafteten Gegenstand in einem In-sich-Geschäft an den Sohn rüberschieben würde. Und das beantwortet die erste Fallfrage schon, nämlich ob Sixt aktuell Eigentümer des Pferdes ist. Nein, können wir sagen, ist er nicht. Sonst hätte ihm der Vater da schön etwas eingebrockt und das weiß der 181 zu bremsen. Zweite Frage. Falls nicht, ja, eigentlich schon wie die zweite Frage gestellt ist, indiziert es schon, dass die erste mit Nein zu beantworten ist. Auch das klausurstrategisch können Sie sich schon mal merken. Falls nicht, kann denn sich Sixt an seinem 18. Geburtstag dazu entscheiden, das Tier zu übernehmen, wenn Veit es nunmehr doch behalten möchte? Da haben sie jetzt auf einmal beide umentschieden. Jetzt ist der Veit Sixt volljährig geworden, jetzt kann er selbst handeln. Und dann ist die Frage, was passiert, wenn er das Pferd jetzt dann doch haben will und der Vater es nicht hergeben möchte? Das wäre ein Anspruch auf Übergabe und Übereignung, wenn das noch nicht passiert ist. Und da können Sie sich fragen, ja, woraus denn? Es muss ein schuldrechtlicher Vertrag sein. Also das Anspruchsziel, wie wir sagen würden, ist die dingliche, die blau eingefärbte Übertragung, die Eigentumsübertragung. Aber der Anspruch auf Eigentumsübertragung ergibt sich aus dem Schuldrecht. Was könnte eine schuldrechtliche Beziehung zwischen Vater und Sohn sein, aus der der Sohn heraus einen Anspruch hat, dass der Papa ihm das Pferd überträgt? Der Schenkungsvertrag 516 Absatz 1. Das heißt, wir müssen uns jetzt anschauen, ob dieser Schenkungsvertrag als solcher schuldrechtlich Bestand hat. Bisher haben wir ja nur den Bestand des dinglichen Geschäftes, also der Eigentumstransaktion geprüft und haben gesagt, das haut nicht hin. Es ist aber trotzdem die Frage, war vielleicht der Schenkungsvertrag für den Sohn rechtlich vorteilhaft, weil ihm daraus nur eine Option erwuchs, das Pferd zu übernehmen und damit könnte ja vielleicht der Schenkungsvertrag wirksam sein und wäre er wirksam, könnte nun der zur 18-Jährigkeit, Volljährigkeit erstarkte Sohn auf die Basis dieses Schenkungsvertrags tatsächlich das Pferd fordern. Schauen wir uns das an. Tatsächlich kann man darüber sprechen, ja, es gibt die alte Meinung, die auch der BGH mal zeitweise vertreten hat, würde sagen, wir müssen in dieses schuldrechtliche Geschäft das Dingliche, die Nachteile des Dinglichen mit reininterpretieren. Deswegen bewerten wir das Schuldrecht, den schuldrechtlichen Schenkungsvertrag auch schon insgesamt als nachteilhaft. Ich, wie gesagt, ich wiederhole mich hier zum vierten Mal, halte das nicht für überzeugend, denn ich meine, wir haben ja keine Abnahmepflicht des Sohnes, sondern nur ein Abnahmerecht. Das ist ein ganz simpler Vorteil. Und insofern ist tatsächlich so ein Schenkungsvertrag lediglich rechtlich vorteilhaft. Das bedeutet allerdings auch, dass wir den Schenkungsvertrag nicht über 1629, 21, 1824, 281 ausbremsen können, so wie wir das mit dem dinglichen Vertrag gemacht haben. Andere Auffassung vertreten. Also auch wenn der BGH sich davon inzwischen verabschiedet hat und das irgendwie mit einer teleologischen Reduktion des 181 lösen möchte, ist es jedenfalls immer noch, würde ich sagen, heute vertretbar, mit der Gesamtbetrachtung auch das schuldrechtliche Geschäft für nachteilhaft zu halten und dann zu sagen, naja, das kann halt der Vater doch nicht für sein Kind machen. Wenn wir aber nun mal davon ausgehen, dass der Schenkungsvertrag als solcher okay ist, weil dem Sohn daraus nur Vorteile erwachsen, kann man auch überlegen, wenn es anders gewesen wäre, könnte dann der Sohn es vielleicht sogar selbst noch genehmigen. Ja, das ist gewissermaßen so eine Hilfsüberlegung für den Fall, dass wir sagen, es war vorher vielleicht doch noch nicht wirksam. Vielleicht hätte ich das noch dazu, oder schreibe es jetzt an der Stelle noch dazu. Das wäre eher für diejenigen, die eine Gesamtbetrachtung an der Stelle vornehmen wollen. Da habe ich Ihnen jetzt eine Vorschrift aufgeschrieben, die, glaube ich, auf der Folie erst später kommt, nämlich der 108 Absatz 3. Das ist eine Spezialvorschrift für das 18-Werden von Minderjährigen. Wann immer in Sachverhalten Leute 18 werden, 18 Geburtstag haben, dürfen sie an den 108 Absatz 3 denken. Wir lesen ihn mal eben. Ist der Minderjährige unbeschränkt geschäftsfähig geworden, weil er 18 Jahre alt geworden ist, so tritt seine Genehmigung an die Stelle der Genehmigung des Vertreters. Ja. Also wenn man sagt, irgendwie mit dem Vater war das vorher noch schwierig, ja, wegen Gesamtbetrachtung und so weiter, dann könnte man jetzt aber sagen, indem der Sohn volljährig ist, wenn er sagt, ja, ich möchte diesen Schenkungsvertrag, einverstanden, dann soll das funktionieren. Das spricht dafür, dass der Schenkungsvertrag jetzt jedenfalls eigentlich wirksam sein könnte. Entweder, das wäre für mich sogar überzeugender, weil man die Gesamtbetrachtung gar nicht anwendet, sondern sagt, Schenkungsvertrag ist nur vorteilhaft, oder indem man sagt, naja, selbst wenn es nachteilhaft ist, hat der Junge dann mit dem 18. Geburtstag haben wollen. Also passt es. Und jetzt kommt dann doch noch eine ganz andere Bremse herein. Die konnten Sie bisher auch nicht wissen, deswegen habe ich Sie da jetzt auch nicht groß raten lassen, sondern berichte Ihnen jetzt einfach davon. Man kann Schenkungsrecht eigentlich seriös, man kann diesen Fall, diese Probleme mit der Geschäftsfähigkeit nicht seriös ohne das Schenkungsrecht erklären. Und das Schenkungsrecht wäre aber seinerseits nicht vollständig, wenn man nicht darauf hinweisen würde, dass man Schenkungen nur rechtsverbindlich ausgestalten kann, wenn man eine notarielle Beurkundung hat. Schauen Sie mit mir mal rein in einen kleinen Ausflug in den Paragraphen 518. Zur Gültigkeit eines Vertrags, durch den eine Leistung schenkweise versprochen wird, ist notarielle Beurkundung des Versprechens erforderlich. Jetzt fragen Sie sich, hey, wenn ich Geburtstag hatte, nie ist jemand mit mir zum Notar gegangen und trotzdem wurden mir Sachen geschenkt und niemand hat sie je zurückgefordert. Das ist richtig. Der Grund dafür liegt in 518 Absatz 2. Der Mangel der Form wird durch die Bewirkung der versprochenen Leistung geheilt. Das bedeutet, sobald das Geschenk übergeben ist, brauche ich die Notarin nicht mehr, sondern die Notariatsform ist nur dafür erforderlich, wenn jemand etwas versprochen hat, sich aber bevor er es bewirkt, bevor er das Geschenk vollzieht, dann doch nicht mehr daran gebunden halten möchte. Dann sagt man, diese Bindung vor dem Vollzug des Geschenkes, die tritt erst übers Notariat ein. Bei den allermeisten Geschenken braucht es das nicht, weil die Leute halt sofort übergeben und vorher keine großen Ankündigungen machen. Aber hier haben wir das mal, einen solchen Fall. Und deswegen, da, wo sich der Schenker es anders überlegt hat, da würde man dann tatsächlich sagen, hätte es die notarielle Form gebraucht. Weil allerdings diese notarielle Form nicht da war, und so traue ich mich auch, Ihnen das jetzt wieder reinzubringen, ist was die Rechtsfolge? Das kennen Sie schon. Notarielle Form ist Ihnen ja bekannt. Aus 128 sind wir zumindest kurz darauf eingegangen, als wir uns über Formvorgaben Gedanken gemacht haben. Und wir haben auch gesagt, wenn eine Formvorgabe vom Gesetz vorgeschrieben, aber nicht eingehalten ist, dann müssen Sie immer eine zentrale Vorschrift dazu zitieren, nämlich der 125, genauer gesagt Satz 1, der da sagt, ohne Form, ohne vorgeschriebene Form heißt nichtig. Das bedeutet, der Schenkungsvertrag an dieser Stelle wäre formnichtig. Dass diese Nichtigkeit, das könnte wieder gewissermaßen geheilt werden, dieser Formmangel könnte geheilt werden, wenn dann doch der Vater bereit wäre, das Pferd zu übergeben. Aber so wie der Fall am Ende jetzt dann gedreht wurde, ist der Vater am Ende dann auch nicht bereit, das Pferd zu übergeben. Das heißt, es bleibt bei der Formnichtigkeit. Und das bedeutet, der liebe Sohn, auch wenn er sich jetzt anders überlegt hat, hat Pech gehabt, weil die Schenkung nie beurkundet wurde. Das ist dann ein Problem, das außerhalb des Minderjährigkeitsrechts angesiedelt ist. Aber ich dachte, Sie können das auch nochmal nutzen, um den 125 in Aktion zu erleben. Ganz, ganz schwieriger Fall, gar keine Frage. Aber ich finde, man kann einiges daran lernen. Wie immer meine Empfehlung, in so einer privaten Arbeitsgemeinschaft, wenn Sie das durchdringen wollen, wenn Sie soweit sind, versuchen Sie sich mal einfach, vielleicht sogar noch bevor Sie einen Fall lösen, das Konzept gegenseitig zu erklären. Und versuchen Sie dabei am Wortlaut der Vorschrift zu arbeiten und versuchen Sie zu trennen zwischen schuldrechtlichem Schenkungsvertrag hier und dinglichem Geschäft. Und wenn Sie das voneinander trennen und dann die Normen so nachspielen, wie wir es gemacht haben, meine ich, könnte es Ihnen gelingen, diesen Fall gut nachzuvollziehen. Jetzt ist von diesem Termin kaum die Hälfte durch und wir sind an dem Punkt, wo Sie sich fast schon zurücklehnen können. Das ist doch auch etwas Gutes. Und wo Sie jetzt von mir noch einige Ergänzungen hören werden zum Thema Recht der Geschäftsfähigkeit. Aber die Basics haben sie jetzt drauf. Das ist ja schon mal was Gutes. Wir haben gesagt, als Basics, wir brauchen bei Fällen der Kinder zwischen 7 und 17 Jahre, wenn sie handeln, die Prüfung, ob es einen ausschließlichen rechtlichen Vorteil gibt durch dieses Geschäft. Wenn ja, können sie alleine. Wenn nein, müssen die Eltern zustimmen. Wie nun diese Zustimmung konkret läuft, das haben wir uns noch nicht konkret angeschaut und das tun wir jetzt. Es gibt zwei Arten der Zustimmung, die an anderer Stelle im BGB geregelt sind. Da geht jetzt die Klausur nicht daran baden, dass sie das nicht fein mit entsprechendem Begriffsbewusstsein verwenden. Aber gut wäre es schon, wenn Sie sich das einmal anschauen, nämlich § 183 und 184. Beginnen wir vielleicht sogar mit der Anfangsvorschrift in 182. Hängt die Wirksamkeit eines Vertrags oder eines einseitigen Rechtsgeschäfts, das einem anderen gegenüber vorzunehmen ist, von der Zustimmung eines Dritten ab, so ist es ja hier, dass die Eltern die Zustimmung erklären müssen, so kann die Erteilung, so die Verweigerung der Zustimmung sowohl dem einen oder anderen Teil gegenüber erklärt werden, bla 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 bla. Dann haben wir einmal die Einwilligung, das wäre die vorherige Zustimmung, das heißt, das Geschäft ist noch nicht abgeschlossen, sondern das Kind ist noch bei mir zu Hause und ich gebe das Kind gewissermaßen frei, auf die Straße zu gehen, Geschäfte zu schließen. Und ich sage bereits im Vorhinein, ich bin einverstanden damit, dass du diese Art von Geschäft schließt. 183, die vorherige Zustimmung, Einwilligung. Heißt Einwilligung, da könnte ich eigentlich schon abschließen. Und was ist dann, sagt der 183 noch, die könnte ich jetzt noch widerrufen. Das bedeutet, wenn ich dem Kind gesagt habe, du kannst rausgehen zur Tankstelle und dir irgendwie 3 Lollis kaufen und dann habe ich so Second Thoughts und denke mir, ob das wohl für die Zähne gut ist und das Kind hat gewissermaßen das Haus schon verlassen. Ich rufe es aber aus dem Fenster nochmal wieder zurück. Dann sagt der 183, ja, das kann ich machen. Also so eine vorherige Zustimmung, solange das Kind noch nicht in der Tanke angekommen ist und seine gierigen Fingerchen nach dem Lolli ausgestreckt hat, kann ich das durchaus noch rechtswirksam wieder zurückholen. Warum auch? Es ist ja kein Vertrauen der Tankstelle schutzwürdig. Das wäre gewissermaßen die Zustimmung im Vorhinein. Die heißt Einwilligung, das sind die Begriffe. Und die andere Zustimmung im Nachhinein, wenn der Minderjährige schon einfach so losgelaufen ist und wir wissen, ja, jetzt hängt das Geschäft von meiner Zustimmung ab, die heißt Genehmigung, 184, da haben Sie auch nochmal so einen Klammerzusatz, das bedeutet eine legale Definition, nämlich nachträgliche Zustimmung. Und sie wirkt auf den Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsgeschäfts zurück, sagt uns der 184, das bedeutet einfach nur, dass dieser Kaufvertrag, den das Kind da ohne mein Einverständnis bisher geschlossen hat, dass der dann als geschlossen gilt in dem Moment, wo das Kind es geschlossen hat und nicht 3 Tage später, wenn ich gesagt habe, ja, es war okay, dass du dir das gekauft hast. Mit diesen Begriffen hantiert auch das Minderjährigenrecht. Ich wollte Ihnen das nur die andere Stelle im BGB mal zeigen, wo das legal definiert ist. Also, Einwilligung sehen Sie im 107. Das ist das, was im Vorhinein dem Minderjährigen mitgegeben werden kann, wenn er Verträge schließen möchte, die ihn zum Beispiel zu einer Zahlung verpflichten. 108 wiederum betrachtet das Ganze aus der Genehmigungswarte, nämlich was passiert, wenn der Minderjährige einfach so losläuft und hat noch keine Zustimmung von mir. Schließt der Minderjährige einen Vertrag ohne erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der Genehmigung des Vertreters ab. Also genau die Begriffsbildung, die wir in 183 und 184 sehen. Was man da an der Stelle jetzt noch ergänzen muss, ist ein weiterer Begriff, der sich eingebürgert hat für die Zwischenzeit während dem Vertragsschluss und meiner nachträglichen Zustimmung, also der Genehmigung. Das nennt man schwebende Unwirksamkeit. Einfach nur, auch wenn Sie es wahrscheinlich nicht mehr bräuchten, an einem Zeitstrahl. Wir haben hier den Vertragsschluss des Minderjährigen, MJ abgekürzt. Und dann haben wir irgendwo hier, dann jetzt sage ich nicht Zustimmung, sage gleich Genehmigung der Eltern zu einem späteren Zeitpunkt. Dann habe ich also in der Zwischenzeit eine Phase, die nenne ich schwebende Unwirksamkeit. Ja, und was danach kommt, kann Wirksamkeit sein, die dann sogar zurückreicht, wie wir in 184 gelesen hatten, bis auf den Beginn des Geschäftes. Das wäre die Wirksamkeit. Es kann aber eben auch sein, dass ich die, wie ich jetzt mit den roten Strichen deutlich machen möchte, dass ich die Zustimmung verweigere und dann ist aus der schwebenden eben eine dauerhafte Unwirksamkeit geworden. Diesen Begriff sollten sich einfach einprägen. Schwebende Unwirksamkeit, das ist etwas, ja, was im Gesetz nicht so im 108 Absatz 1 klar drinsteht, aber es ist etwas, was sich eigentlich klar eingebürgert hat und was Sie in jedem Lehrbuch finden und deswegen sollten Sie diesen Begriff auch kennen. Diese schwebende Unwirksamkeit hat natürlich Nachteile für die Vertragspartnerin des Minderjährigen, ja. Die überlegt sich jetzt, was ist eigentlich in dieser Zeit oder wird da noch eine nachträgliche Genehmigung kommen oder wird die nicht mehr kommen und wie können meine Interessen gewahrt werden? Sonst geht dieser Zustand der schwebenden Unwirksamkeit in die Ewigkeit über. Um hier auch die Interessen der Vertragspartnerin zu schützen, haben wir den 108 Absatz 2, können Sie auch nochmal kurz lesen, fordert der andere Teil den Vertreter zur Erklärung über die Genehmigung auf, also die Eltern werden aufgefordert zur Erklärung über die Genehmigung, kann die Erklärung nur diesem anderen Teil gegenüber erfolgen. Eine vor der Aufforderung dem Minderjährigen gegenüber erklärte Genehmigung oder Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam. Ja? Also wenn ich als Vertragspartner sage, bitte, liebe Eltern, sag mir, ob das möglich ist, dann muss die Kommunikation mit mir erfolgen. Wichtiger noch der Satz 2, die Genehmigung kann nur bis zum Ablauf von 2 Wochen nach dem Empfang der Aufforderung erklärt werden. Wird sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert. Das heißt, wenn ich als Vertragspartner, ja, ich bin nicht unbedingt jemand, der irgendjemanden übers Ohr hauen möchte, wenn ein Kind vor mir steht und es erweckt den Eindruck, dass es vielleicht schon in Ordnung ist, etwas von mir verkaufen, kann ich mich durchaus lauteren Herzens und ganz bewusst auf dieses schwebend unwirksame Geschäft mit dem Minderjährigen einlassen. Und zugleich habe ich aber eben dieses Interesse, dann zu wissen, ob das dauerhaft Bestand haben wird. Dann gehe ich hin zu den Eltern, sage, bitte entscheidet euch, ist dieses Geschäft okay oder nicht? Und dann sagt eben das Gesetz 108.2.2 an der Stelle, dann läuft die 2-Wochen-Frist. Entweder die Eltern entscheiden sich binnen 2 Wochen, sonst gilt die Genehmigung als verweigert und dann darf ich als Vertragspartner zum Beispiel auch die Rückabwicklung dieses Geschäftes anleiern. Und in diesem Kontext ist jetzt der eben schon in dem Fall erwähnte 108 Absatz 3 erklärlich, wenn jetzt wir immer noch diese schwebende Unwirksamkeitsphase haben, weil noch keine rechtsverbindliche Zustimmung der Eltern da ist, dann könnte es ja sein, dass unser Minderjähriger jetzt 18 wird und dann darf er selbst entscheiden. Das ist aber letztlich auch klar, dass nur weil das Geschäft vorher angebahnt wurde, dann nicht mit dem 18. Geburtstag die Eltern immer noch weiter entscheiden dürfen. Es gibt eine Ausnahme von diesem Grundsatz, auch das habe ich Ihnen aufgeschrieben, in dem Paragraph 111, können wir noch mal kurz reinschauen. Ratio ebenfalls relativ klar. Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Minderjährige ohne erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vornimmt, ist immer unwirksam. Warum ist das so? Kann man das nicht genehmigen? Naja, weil wir bei einseitigen Rechtsgeschäften, das sind so zum Beispiel Kündigungserklärung oder so etwas. Diese einseitigen Rechtsgeschäfte, die lernen Sie eher noch kennen. Oder eine Anfechtung zum Beispiel, das kennen Sie schon, eine Erklärung, wo es keinen Vertrag braucht, sondern einfach eine Erklärung, die bestimmte Rechtsfolgen auslöst. Da haben wir ja keinen Vertrag, auf den jemand anders vertraut, sondern oder der auch durch die Reaktion eines anderen erst geschlossen werden muss, sondern da haben wir normalerweise eine Umgestaltung der Rechtsfolge direkt mit der Erklärung selbst. Ja? Und wenn die Rechtslage direkt umgestaltet werden soll, dann ist so ein Schwebezustand unerträglich. Dann sagt man, dann soll lieber die Erklärung als solche beiseite gewischt werden und dann muss halt irgendwann die Eltern müssen die entsprechende Erklärung für das Kind abgeben. Habe ich noch nie in Klausuren gesehen, ist aber eine Ausnahme, deswegen habe ich sie Ihnen da reingeschoben. Zum Schluss noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das haben Sie vielleicht schon geahnt. Ich möchte es Ihnen aber nochmal sehr, sehr klar machen. Und es reut mich fast, dass ich jetzt auf dem Zeichenbereich zu dieser Folie schon so viel Platz verschwendet habe. Soll ich das jetzt wieder wegwischen? Ich wische zumindest das untere weg, um ein bisschen mehr Platz zu haben, ohne dass es jetzt falsch wäre. Also klar, der Vertragsschluss durch Minderjährige und Genehmigung der Eltern. Und jetzt nutzen wir mal den unteren Teil, um Ihnen Folgendes aufzumalen. Wir haben ein relativ jetzt einfach strukturiertes Geschäft zwischen einem Erwachsenen E auf der einen Seite und einem Minderjährigen auf der anderen Seite. Wir sagen mal, das soll ein Kaufvertrag sein. Was soll gekauft werden? Der Minderjährige kauft einen E-Scooter. Darf der das schon? Ja, wenn er 16 ist, bestimmt. Kenne ich mich nicht so aus. Zu diesem schuldrechtlichen Kaufvertrag könnte man Sie fragen, naja, kann das der Minderjährige einfach so tun? Die Antwort ist sehr, sehr einfach für Sie jetzt, 107. Klar kriegt der was aus diesem Kaufvertrag, nämlich ein Recht darauf, den E-Scooter zu Eigentum übertragen zu bekommen, aber er ist eben aus dem Kaufvertrag nach 433.2 auch verpflichtet, den Kaufpreis zu zahlen. Das ist ein rechtlicher Nachteil, diese Pflicht. Deswegen ist das ein genehmigungsbedürftiger Vertrag, gar keine Frage. Jetzt schauen wir uns aber mal in dieser Situation, die ich noch irgendwie durch eine farbliche Linie von oben abgrenze, jetzt schauen wir uns in dieser Situation doch mal die dinglichen Vollzugsgeschäfte an. Also die Frage, was passiert eigentlich auf der Eigentumsebene in Vollziehung dieses so geschlossenen Kaufvertrages? Da haben wir immer bei so einem gegenseitigen Vertrag, wie der Kaufvertrag einer ist, zwei dingliche Transaktionen, nämlich der Minderjährige, was macht der? Der gibt Geld. Das versuche ich mal zu malen. Und vielleicht noch einen Schein daneben, ja. Sie wissen, was ich meine. Und was kriegt er? Ein Roller. Roller auch schwer zu malen, was nicht am Roller liegt, sondern an meinem begrenzten Talent. Nee, ich glaube, so rum läuft das nicht, sondern man müsste die Spitze andersrum malen. So vielleicht, ja. Sie wissen, was ich meine. Und ich schreibe jetzt nochmal dazu Eigentumsübertragung. Wie eben bei dem komplizierten Fall gilt auch hier, jedes dieser drei Geschäfte, einmal das schuldrechtliche Grundgeschäft, man würde auch sagen die schuldrechtliche Causa, aber auch die beiden dinglichen Vollzugsgeschäfte. Minderjähriger gibt Eigentum am Geld rüber und Erwachsener gibt Eigentum am Roller über, sind jeweils voneinander zu trennen und separat zu prüfen auf Vorteilhaftigkeit oder Nachteilhaftigkeit für den Minderjährigen. Jetzt könnten Sie mal gleich dieses Video anhalten an dieser Stelle und könnten kurz für sich überlegen, bei welchem dieser Geschäfte würden Sie einen roten Pfeil dadurch machen und würden sagen, sorry, einen roten Blitz dadurch machen und würden sagen, sorry, 107 bremst, ist nicht lediglich rechtlich vorteilhaft. Ich löse auf. Wir hatten eben eigentlich schon gesagt, hier ist auf jeden Fall der 107-Pfeil drin. Denn aus dem Kaufvertrag ergibt sich die Zahlungspflicht des Minderjährigen nach 433 Absatz 2. Das ist ein rechtlicher Nachteil. Hier müssen die Erwachsenen mitwirken, die Eltern mitwirken. Tun sie das nicht, verweigern sie die Genehmigung. 108 ist der Vertrag dauerhaft unwirksam, vorher schwebend unwirksam. Wie sieht es aus mit der oben dargestellten blauen Transaktion? Geld geht vom Minderjährigen an den Erwachsenen, auch das ist eigentlich gleiches Kalkül. Minderjähriger verliert Geld. Manchmal ist das so, der überweist Geld, ja, oder PayPal schickt Geld, ja, dann ist es schuldrechtlich ein bisschen komplizierter, aber am Ende ahnen Sie, ist das Gleiche drin, nämlich der Minderjährige verliert, wie man dann sagen würde, einen Auszahlungsanspruch an die Bank. Ist auch für ihn nachteilhaft, also auch hier ein Blitz dadurch. Diese Transaktion wird auch durch das Minderjährigenrecht aufgehalten. Aber wie sieht es unten aus mit der Eigentumsübertragung? Isoliert betrachtet, bei dieser Transaktion bekommt der Minderjährige ja nur etwas. Das heißt, er bekommt Eigentum an dem Roller. Ist das für ihn vorteilhaft? Naja, also bei einer Immobilie haben wir gesagt, nicht so einfach. Aber beim Roller würde man sagen, das ist doch gar nicht problematisch. So ein Roller ist was Feines. Damit kann man wunderbar schnell von A nach B fahren. Da gibt es auch anders als bei einer Immobilie keine Mieter, die da noch dranhängen oder keine öffentlichen rechtlichen Lasten, sag ich mal so. Der ist vielleicht noch nicht angemeldet, aber ich muss ihn auch nicht anmelden. Also das ist alles ein reiner Wonne und ein reiner rechtlicher Vorteil. Und wenn das so ist, dann ist auch klar, dürfen wir jetzt durch diese untere Transaktion auf keinen Fall einen 107-Pfeil dadurch machen, sondern wir müssten sie jetzt eigentlich noch irgendwie mit einem Glanz oder so etwas versehen. Ja, gelingt mir das schön zu zeichnen. Hiermit ist der 107 einverstanden. Diese Transaktion hat Bestand. So macht man das im Medaillenrecht. Das wollte ich Ihnen an diesem einfachen Fall hier an der Stelle nochmal sehr deutlich demonstrieren. Transaktionen auseinanderziehen, schuldrechtlich und dinglich voneinander trennen und auch die beiden dinglichen Vollzugstransaktionen voneinander trennen und jeweils überlegen, was ist für den Minderjährigen positiv und was ist für ihn nachteilhaft. Und so wie das Bild hier aussieht, sieht es typischerweise aus. Sie haben das schuldrechtliche Grundgeschäft, wo beide die Pflichten, die gegenläufigen Pflichten verbunden sind. Da sind Nachteile drin. Sie haben das, was der Minderjährige aufgibt, da sind auch Nachteile drin. Und es gibt aber eben dann auch die dingliche Vollzugshandlung zugunsten des Minderjährigen und die ist in der Regel eben nicht nachteilhaft, sondern vorteilhaft. So, was passiert jetzt, wenn das so steht? Wer kriegt hier was zurück? Dann wissen wir ja, dieser Kaufvertrag hat eben keinen Bestand und jetzt wollen beide Beteiligten wieder zurück, was sie aufgegeben haben. Wie holen Sie das zurück? Das kennen Sie eigentlich schon aus dem Anfechtungsrecht. Das ist für Sie nichts Neues, aber ich unterstreiche es links nochmal. Das ist der 812.1.1 erste Alternative. Das ist die Leistungskondition. Ja, die würden Sie jetzt in beide Richtungen geltend machen. Ich spare mir das auch noch einzuzeichnen. Jetzt könnte aber also unser M hingehen und könnte sagen, ich habe dir Geld gezahlt, bitte gib es mir zurück. Da fragen Sie sich, bekommt der Minderjährige tatsächlich was zurück? Wir haben doch gesagt, die Transaktion hat keinen Bestand. Naja, aber das Geld ist ja trotzdem bei E, der hat es ja bezahlt. Und da würde man jetzt, bleiben wir mal auch vom Buchgeld weg, sondern stellen Sie das Geld jetzt mal als Münzen vor. Da würde man sagen, weil die Transaktion, die blaue Transaktion scheitert da oben, ist der E nicht Eigentümer des Geldes geworden, sondern nur Besitzer des Geldes geworden. Das bedeutet, das sogenannte Konditionsobjekt, vielleicht male ich es dann doch noch rein. Jetzt nehme ich eine andere Farbe für die Kondition, weil das ohnehin schon sehr gedrängt ist. Irgendwie, wenn mir nichts mehr einfällt, mache ich immer lila. Also, das sind jetzt die Konditionen. So, der Minderjährige, der macht jetzt in Richtung des Erwachsenen den 812er auf Besitz geltend. Das bedeutet, er sagt, lieber Erwachsener, bitte rückübertrage mir aus 812 den Besitz am Geld. Was hingegen, weil der Rechtsgrund fehlt, denn der Kaufvertrag, der dieser Übertragung des Geldes zugrunde lag, denn der hat ja keinen Bestand. Es gibt keinen rechtlichen Grund dafür, lieber Erwachsener, dass du das Geld behalten solltest. Jetzt hat auch der Erwachsene seinerseits, zeichne ich jetzt mal grob in Richtung des Minderjährigen, einen Konditionsanspruch aus Leistungskondition, einen 812. Und der Unterschied ist jetzt der, vielleicht raten Sie es, auf Rückübertragung von Eigentum und Besitz. Warum ist das so? Naja, weil der Minderjährige am Roller eben, wie wir gesehen haben, nicht nur Besitz bekommt, sondern sogar auch das Eigentum. Das war ja rechtlich für ihn vorteilhaft, das floss ihm zu. Das sollten Sie noch wissen, dass das bei einem Standardgeschäft ohne jede Probleme, die wir in der letzten Einheit verhandelt haben, bei einem Standardgeschäft läuft die Rückabwicklung bei mangelnder Zustimmung der Eltern genauso wie in diesem gequetschten Bild gezeichnet. Es läuft manchmal so in so einer Vorlesung, dass man das Bild dann so aus der Situation entwickelt und im Nachhinein bereut, nicht eine ganze Folie und noch mehr Platz für dieses Bild vorbereitet zu haben. Aber so ist das Leben. Es muss auch noch gute Vorsätze geben für die Folgeauflage dieser Vorlesung und ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass das jetzt irgendwie da, sagen wir vom Raum her, nicht die gebotene Aufmerksamkeit bekommen hat. Von der Zeit, die ich damit verbracht habe, aber damit möchte ich sehr stark ausdrücken, also das ist wichtig, ja, dass Sie diese Zusammenhänge begriffen haben. Der Minderjährige kann nur Besitz aufgeben am Geld, Eigentum kann er nicht aufgeben, das wäre für ihn nachteilhaft. Deswegen bekommt er dann aber über die Leistungskondition auch nur Besitz zurück. Der Erwachsene hingegen, der kann dem Minderjährigen Eigentum übertragen, deswegen muss er Eigentum und Besitz als zwei Konditionsobjekte zurückübertragen verlangen. Da muss man aber keinen doppelten 812 prüfen, sondern prüft den 812 nur einmal und bei der ersten Voraussetzung etwas erlangt, sagt man halt, der Minderjährige hat Besitz und Eigentum an dem E-Scooter erlangt. Das ist zu sagen zur Zustimmung der Eltern beziehungsweise insbesondere zum Fall der ausbleibenden Zustimmung der Eltern. Es gibt noch besondere Formen der Zustimmung der Eltern, insbesondere Formen, wo im Vorhinein die Einwilligung erklärt wird, und zwar nicht spezifisch für ein bestimmtes Geschäft, sondern allgemein für einen bestimmten Typ von Geschäft. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das macht es aber wieder nur einfacher. Da sind jetzt wirklich kleine Dinge, die wir noch nacheinander durchsprechen müssen. Erstens Taschengeld. Paragraph 110, den lesen wir mal gleich. Bewirkende Leistung mit eigenen Mitteln. Ein vom Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihn zu diesem Zweck oder zu freier Verfügung vom Vertreter, also vom Eltern oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten überlassen worden sind. Das ist völlig anerkannt, dass man das als Taschengeldparagraf bezeichnet, auch wenn das Wort Taschengeld da nicht so drin steht. Was ist der Zweck vom Taschengeld? Auch vom Gesetzgeber her so gedacht, der Gesetzgeber möchte, dass Kinder langsam wirtschaften lernen. Und man nennt das einen beschränkten Generalkonsens. Ich gebe dem Kind vielleicht jede Woche 5 Euro. Das Kind hat vielleicht am Ende des Monats dann 20 Euro zusammen, Taschengeld angespart und jetzt leistet es sich etwas. Ich schreibe als Eltern nicht dem Kind präzise vor, was darfst du dir kaufen, was nicht. Das wäre ein Spezialkonsens. Dass ich sage, du darfst jetzt keine Ahnung, dir diese Sammelmappe kaufen oder du darfst jetzt dieses Stickeralbum kaufen oder so etwas. Das wäre ein Spezialkonsens. Nein, das Taschengeld ist ein Generalkonsens. Da entscheidet das Kind selbst, was es kauft. Aber es ist natürlich beschränkt auf das, was ich ihm dafür gebe, auf die entsprechend gewidmeten Mittel, und es darf jetzt gewissermaßen nicht sein Sparbuch plündern, um wer weiß, was alles noch zu kaufen. Ist, glaube ich, irgendwie von der Ratio her klar. Und wenn Sie also einen Fall haben, der auch immer mal wieder in Erstsemesterklausuren vorkommt, wo das Kind also mit Taschengeld wirtschaftet, dann wissen Sie, dann ist das Ausbleiben der Einwilligung oder der Genehmigung der Eltern kein Grund dafür, an der Wirksamkeit des Geschäfts zu zweifeln. Manchmal gibt es natürlich Fälle, wo die Klausur so hingeschrieben wird, dass man mal ein bisschen diskutieren muss, ob der 110 Anwendung findet. Da könnten wir jetzt ein langes Brainstorming machen, können auch das Sie in Ihrer Arbeitsgemeinschaft gut machen. Stellen Sie sich vor, das Taschengeld wird nicht nur gespart während 4 Monaten, sondern während 4 Wochen, sondern während 4 Jahren. Und wenn wir jetzt 5 Euro unterstellen, ja, dann habe ich innerhalb von 4 Jahren im Kopf gerechnet mal gut 1.000 Euro, die das Kind ansammelt. Da ist die Frage, fällt das noch unter den Taschengeldparagraphen? Kann man so oder so sehen, nicht wahr? Man kann sagen, naja, wenn das Kind wirklich fleißig spart, ja, warum sollte das ansparende Kind benachteiligt sein? Andererseits kann man sagen, naja, das sind halt nicht mehr die kleinen Beträge, mit denen man das jetzt irgendwie lernt zu wirtschaften, sondern wenn dann bei 1.000 Euro gleich irgendwie die fette Playstation rauskommt, dann ist das vielleicht etwas, wo die Eltern dann doch auch noch ein Wörtchen mitreden wollen. Und weitere 3 Argumente pro und contra können Sie finden. Wichtig ist nur, dass Sie in solchen Fällen, wo das mit dem, mit der Summe des Taschengeldes dann nicht so einfach ist, dass Sie da zumindest mal ein bisschen diskutieren, bevor Sie sich für oder dagegen entscheiden. Es gibt eine Reihe von Fällen, wo man auch diskutieren muss, ich aber klassisch eher dagegen entscheiden würde. Die habe ich Ihnen aufgeschrieben. Also, wenn zwar grundsätzlich das Geld freigegeben ist und der Betrag jetzt auch nicht exorbitant hoch ist, aber so der Typ des Geschäftes einer ist, der irgendwie nochmal sehr speziell ist. Zum Beispiel gab es mal eine, ich glaube, amts- oder landgerichtliche Entscheidung zum Thema Tätowierung, ja. Das ist natürlich auch womöglich eine Körperverletzung des Kindes, ja, in die dann man mit einem Taschengeld sicherlich nicht eingewilligt hat, ja. Aber schon, was die Finanzierung dieses Geschäfts angeht, gibt es jedenfalls Leute, die dann sagen, also das sollte vom 110 nicht mehr erwischt werden. Oder es gibt schlaue junge Leute, die dann gesagt haben, okay, ich kann das nicht auf einmal stemmen, ich stottere das ab, Ratenzahlung. Da ist auch im Ergebnis klar, das soll vom 110 nicht erwischt werden. Sonst ist der Fall gewissermaßen noch krasser als der Ansparfall, wo ich während irgendwie vieler Monate einen großen Betrag gespart habe, dass ich nämlich als Kind erst die Pflicht eingehe und dann abstottern muss. Und in dieser Zwangssituation abstottern zu müssen, sollen Kinder natürlich gerade nicht sein. Und man ist sich eigentlich auch einig darüber, dass das Zahlen mit Daten vom 110 nicht erfasst wird. Schon historisch deswegen nicht, weil es das noch gar nicht gab, als der 110 im Jahr 1900 da reingeschrieben wurde. Aber auch vom Telos her nicht, denn Daten sind irgendwie nochmal viel gefährlicher als Geld, das man aus der Hand gibt. Und da sollen Eltern mit reinschauen. So ähnlich ist auch der Artikel 8 der Datenschutzgrundverordnung zu verstehen. Noch ein besonderer Fall, den ich Ihnen aufgeschrieben habe. Wie ist das, wenn Minderjährige das große Handeln beginnen? Also sie haben 20 Euro Taschengeld und dann kaufen sie sich damit etwas, keine Ahnung, zum Beispiel eine Aktie, die geht durch die Decke und oder was Ähnliches, ja, was vielleicht einfacher zu werben ist, auch für Kinder. Und sie machen irgendwie voll auf ein gutes Geschäft und haben auf einmal irgendwie wahnsinnig viel Geld in der Hand. Auch da kann man diskutieren, ja. Und auch da wird es wahrscheinlich am Ende des Tages eine Frage sein, wie viel Geld haben die Kinder am Ende des Tages in der Hand, ja. Wenn sich das Geld verdreifacht hat, wird man vielleicht noch sagen, ja, hast du geschickt verhandelt. Wenn ich damit aber irgendwie einen Lottoschein kaufe und dann irgendwie Millionär bin als Neunjähriger, da wird man vielleicht sagen, so zum Schutz auch des Kindes und der Wohlverstanden des Kindesinteressen, ja, sollte der 110 jetzt nicht dazu ermächtigen, sich die Million direkt in einen Lambo umzusetzen oder so etwas. Schließlich kein guter Glaube des Vertragspartners an das Taschengeld. Man kann also nicht, also auch unstreitig, ein Geschäft, das eigentlich zustimmungsbedürftig wäre, 107, allein damit aufrechterhalten und auf die Zustimmung der Erwachsenen verzichten, wenn man sagt, naja, aber die Vertragspartnerin dachte doch, dass das jetzt mit Taschengeld bezahlt worden ist und der Minderjährige hat das vielleicht auch so gesagt. Das ist jetzt also kein subjektiv zu erfassender Tatbestand im 110, sondern es ist einfach objektiv aus der Vogelperspektive die Frage, ist das Taschengeld gewesen, wurde das von den Eltern entsprechend gewidmet und wenn nein, ist es völlig egal, was da die Vertragspartnerin sich dazu gedacht hat. Beschränkter Generalkonsens. Einen anderen beschränkten Generalkonsens gibt es noch im 112 und noch einen im 113. Das ist eine etwas seltenere, aber doch für die Betroffenen auch durchaus wichtige Situation, nämlich, dass wir Minderjährige, häufig dann so 16-, 17-Jährige haben, die einer Berufstätigkeit näher treten. Auch da haben wir einen beschränkten Generalkonsens. Auch da darf das Kind mit Geld nicht alles tun, aber es darf relativ viel Geld in die Hand nehmen und ist also nicht vom Umfang des Geldes her beschränkt, aber von dem Verwendungszweck des Geldes her ist das Kind beschränkt. Also es ist ein Generalkonsens, der jetzt nicht vom Betrag her beschränkt ist, sondern vom Zweck her beschränkt ist. Lesen wir kurz rein. 112. Ermächtigt der gesetzliche Vertreter mit Genehmigung des Familiengerichts, ja, die brauchen wir dann schon, den Minderjährigen zum selbstständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts, so ist der Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche der Geschäftsbetrieb mit sich bringt. Ja, man denkt unweigerlich an dieses auch heute, glaube ich, noch aufrufbare Video eines Ihnen wahrscheinlich auch bekannten FDP-Politikers, der schon in jungen Jahren eine Unternehmensberatung aufgemacht hat und ich meine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit einem Benz da durch die Gegend gejettet ist und Leuten gesagt hat, wie sie Dinge zu tun haben und damit auch ordentlich Geld verdient hat. Ja, das wäre also frühe Selbstständigkeit, wenn ich mich nicht falsch erinnere, in diesem Fall sogar auch noch vor Erreichen der Volljährigkeitsgrenze. Ja, und wer da so mehr oder minder erfolgreich unterwegs ist und halt ein eigenes Business am Laufen hat, da sagt der 112, naja, der braucht natürlich auch die Fähigkeit, sich mal selbst zu verpflichten und auch gewissermaßen rechtliche Nachteile in Kauf zu nehmen, ohne dass Mutti oder Papi da jeden Tag immer über die Schulter schauen und sagen, nee, das darfst du jetzt machen oder darfst du jetzt nicht machen. Ja, da soll auch eigene unternehmerische Freiheit gewissermaßen gewertschätzt und gefördert werden und deswegen sagt der 112, das ist freigegeben, wenn die Eltern dem grundsätzlich zugestimmt haben. Aber auch da sehen wir jetzt zum ersten Mal, die Eltern können manchmal sogar nicht ganz alleine zustimmen, sondern sie brauchen noch eine externe Institution. Hier nur ersetzt die externe Institution Familiengericht die Zustimmung der Eltern nicht, sondern die müssen beide zusammenwirken, damit das tatsächlich möglich ist. Wie sieht es aus mit dem 113? Das ist der Fall einer abhängigen, also klassischen Arbeitnehmertätigkeit, aber eigentlich gleiches Kalkül. Ermächtigt der gesetzliche Vertreter, dem Minderjährigen in Dienst oder Arbeit zu treten. Zum Beispiel, man geht zur Bäckerei um die Ecke und hilft schon mal hinter der Theke aus und verdient da ein paar Euro pro Stunde. So ist der Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche die Eingehung oder Aufhebung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses der gestandenen Art oder Erfüllung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen betreffen. Also, wenn ich mir jetzt irgendwie etwas Arbeitskleidung selbst kaufen müssen sollte, die mir der Arbeitgeber nicht stellt, dann ist das etwas, was aus diesem Arbeitsverhältnis herauskommt und was ich dann auch ohne Zustimmung der Eltern tun können soll. Oder wenn es darum geht, irgendwie ein Ticket zu kaufen, damit, dass ich zum Arbeitsplatz komme, dann ist es etwas, was man grundsätzlich durchaus anzweifeln kann oder durchaus fragen kann, ja, oder durchaus sagen auch kann, da müssen die Eltern mitwirken. Aber wenn ich jeden Tag zur Arbeit fahre, dann ist das etwas, das darf ich dann selbst machen, wenn mir die Arbeit als solche freigegeben ist oder eben ein Konto einrichten. Das bringt mich dazu, dass ich ganz vergessen habe, Ihnen von einem speziellen Fall zu berichten, der mir entgegengetragen wurde aus Ihrem Kreis, also aus dem Zuhörerkreis. Und ein Fall, den ich irgendwie peinlicherweise eigentlich erwähnen wollte, aber hier noch gar nicht erwähnt habe. Das ist nochmal diese Beförderung im insbesondere öffentlichen Personen- und Nahverkehr ist natürlich ein ganz großes Feld, auch für die Frage der Zustimmungsbedürftigkeit von Verträgen. Wenn Sie dann ein Ticket kaufen, über 107 natürlich die Frage, rechtlich nachteilhaft, und die Antwort lautet im Grundsatz ja, klar. Und Probleme entstanden, das ist mir auch nochmal sehr klar geworden durch eben diese Rückmeldung von einem Zuhörer, wenn da jemand schwarz fährt. Ja? Wir haben eine 15-Jährige, die denkt sich, ach, werde schon nicht erwischt werden, oder sie vergisst es, wer will das auch am Ende des Tages so klar bewerten, und sie fährt ohne Ticket, und dann kommt nachher das Beförderungsunternehmen an und sagt, ich hätte gerne einen erhöhten Fahrpreis von dir. Ja, kennen Sie, 60 Euro ist, glaube ich, der aktuelle Standardsatz. Und dann ist die Frage, kriegt das Beförderungsunternehmen diese 60 Euro? Aus meiner Sicht ein bisschen zu weit für eine Klausur. Jedenfalls im ersten Semester, denn da muss man eigentlich auch schon nochmal das AGB-Recht aus dem Schuldrecht mitdenken. Aber nur, um es mal Ihnen ganz kurz anzudeuten, da würde man dann halt überlegen, ist ein Vertrag zustande gekommen? Dann würde man fragen, haben die Eltern das Kind ermächtigt, diesen Vertrag zu schließen? Und da würde man eigentlich, und ich finde das am Ende des Tages auch überzeugend, sagen, wenn die Eltern dem Kind Geld mitgeben und sagen, du darfst halt zur Tante Erna fahren, hier mit der Straßenbahn, dann ist damit auch freigegeben, einen entsprechenden Vertrag mit dem örtlichen Personenbeförderungsunternehmen zu schließen. Und wenn das freigegeben ist, dann bedeutet es im Zweifel auch, dass freigegeben ist, sich auf die AGBs einzulassen. Und in den AGBs steht dann womöglich diese Vertragsstrafe von 60 Euro drin, wenn man dann kein Ticket zieht. Man kann das auch andersrum sehen, also das habe ich gehörig diskutiert mit demjenigen von Ihnen, der sich bei mir zurückgemeldet hat, der sagte, ja, wie ist es denn, kann man nicht sagen, dass dieses Einverständnis der Eltern unter einer Bedingung stand, ja, dass man also sagt, diese Zustimmung der Eltern, die stand natürlich unter der Bedingung, dass das Kind auch tatsächlich nicht nur reingeht und kein Ticket kauft, sondern dass es tatsächlich auch das Ticket kauft, denn sonst, wenn die Eltern wollen ja nicht, dass das Kind sich in die Straßenbahn reinsetzt, wenn es kein Ticket hat. Aus meiner Sicht muss man das unterscheiden. Aus meiner Sicht muss man sagen, das Reinsetzen kann ich als solches nicht mit einer Bedingung versehen, sondern das Reinsetzen ist ein rein faktischer Umstand. Das Kind setzt sich rein, das ist ja aber auch von mir freigegeben. Sondern die Frage ist nur, ob das Kind einen Vertrag schließen darf. Und wenn ich das als Eltern erlaubt habe, dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, ob es eine Willenserklärung ist, als Kind oder auch als Erwachsener, wenn ich mich in so eine Straßenbahn reinsetze. Ja? Ich meine, wir hätten uns sogar schon mal unterhalten im Rahmen dieser Vorlesung über den faktischen Vertragsschluss. Also die Frage, ob ich ein schweigendes Verhalten einfach als Willenserklärung deuten darf. Die Tendenz geht dahin, dazu Ja zu sagen. Und wenn ich dann halt einen solchen Vertrag als Minderjähriger schließen kann, dann würde ich tatsächlich auch sagen, kommt es nicht darauf an, ob dieser Vertrag geschlossen wird durch konkludentes Verhalten oder durch einen Ticketkauf, sondern ich werde als Eltern nur den Vertragsschluss als solchen freigegeben haben, und damit überzeugt mich eine solche Bedingungskonstruktion dann letztlich nicht mehr. Und insofern würde ich tatsächlich auch der Auffassung zuneigen, dass das Beförderungsunternehmen selbst von Minderjährigen hier das erhöhte Fahrpreisentgelt verlangen kann. Aber darüber könnten Sie sicherlich noch mal eine Seminararbeit schreiben, wenn nicht sogar eine Doktorarbeit schreiben. Ich denke, es ist nichts, was im Alltag der ÖPNVs nicht vorkommt. Und wenn etwas praxisrelevant ist, ist es immer, und es sich nicht so glasklar und einfach juristisch beantworten kann, ist immer eine gute Idee, darüber vielleicht auch mal etwas zu schreiben. Das waren jetzt Fälle Taschengeld und 112, 113 Fälle eines beschränkten Generalkonsenses. Da haben wir also eine beschränkte, auf einen Bereich oder vom Betrag her bezogene Freigabe der Eltern dafür, dass das Kind etwas machen darf. Und wenn das Kind dann macht, es versteht sich von selbst, dann dürfen die Eltern natürlich im Nachhinein jetzt nicht mehr sagen, oh, so wie du das genutzt hast, gefällt mir das nicht mehr. Sondern das einzige Argument der Eltern könnte sein, das war nicht von meinem Einverständnis gedeckt. Aber wenn das Einverständnis eine gewisse Breite hatte, zum Beispiel, du darfst dir mit diesen 20 Euro Taschengeld kaufen, was du willst, dann darf ich mein Kind vielleicht nachher noch kritisieren dafür, dass es sich einen absoluten Unfug gekauft hat, aber ich kann nicht mehr gewissermaßen an dem Vertragsschluss als solchen knabbern, indem ich sage, mein Einverständnis war so nicht gemeint. Das wäre schon zum Schutz der entsprechenden Vertragspartner nicht gerechtfertigt und ist auch von 107 nicht gedeckt. Eine Einwilligung, wenn sie vorher erteilt wurde, dann ist sie halt da und ist ja für den Rechtsverkehr auch nicht erkennbar, dass die sich nur auf einen bestimmten enger eingegrenzten Geschäftstyp bezeichnen würde. Also um es mal ganz klar zu machen, was könnte ein Kind dafür Unfug kaufen? Vieles ist Unfug, was man Kindern andreht. Ja? Im Zweifel alles, was auf den Regalen unten angeordnet ist, damit Kinder zugreifen, alles, was sehr, sehr viel Zucker drin hat. Aber auch über PlayStation kann man sicherlich streiten, was das mit den Kindern macht. Irgendwie geht mir da gerade die Fantasie aus. Schauen Sie sich selbst mal um, was den Kindern so alles unter die Nase gehalten wird. Sehr, sehr viel mit Plastik, sehr, sehr viel in pinker Farbe. Also wenn Sie selbst irgendwann mal Kinder haben, dann wird es Sie nerven. Und dann können Sie auf den Eltern auf die Idee kommen zu sagen, nein, so war das mit dem Taschengeld nicht gemeint, aber auf diese Falle lassen Sie nicht ein. Taschengeld ist Taschengeld. Und um es klar zu sagen, zur gewissermaßen Erziehung der Kinder und zur Anleitung, auch wirtschaftlich vernünftig mit Geld umzugehen, gehört es eben auch, Fehltritte zu machen. Also dazu gehört auch ein gewisses Wagnis der Unvernunft der Kinder. Das wiederum könnte man fast schon auf den ÖPNV übertragen. Man könnte sagen, naja, wenn die Kinder tatsächlich meinen, sie müssten es mal ohne Ticket versuchen, dann ist auch diese Unvernunft vielleicht etwas, was dann mitgestattet ist, was dann aber auch die negative Konsequenz der 60 Euro nach sich zieht. Aber wie gesagt, kann man wahrscheinlich so oder so sehen. Ich habe Ihnen, bevor wir einen abschließenden kleinen Fall machen, noch eine Übersichtsfolie gemacht, die jetzt noch einiges zusammenfasst und einiges ergänzt dazu, wie das eigentlich aussieht mit Fällen, wo das Kind mangels reinem rechtlichen Vorteil nicht alleine handeln kann. Das möchte ich Ihnen noch einmal vorstellen. Sie wissen, was noch gar nicht auf dieser Folie draufsteht, Kind von 0 bis 6 Jahren, da kann noch so viel Vorteile drin sein. Das Kind kann sich auf nichts vertraglich einlassen, denn die Willenserklärungen einer 0- bis 6-Jährigen sind als solche nichtig. Steht in 104 Nummer 1 glasklar drin. Wie schaut es aus mit dem Kind ab 7 Jahre? Das kann alleine handeln. Wir hatten gesehen, relativ einfach, bei rechtlich vorteilhaften Geschäften und man sagt auch bei neutralen Geschäften. Dann gibt es gewissermaßen eine weitere Stufe höher, die Situation, dass das Kind handeln kann. Allerdings die Eltern, die regelmäßig gesetzliche Vertreter sind, die müssen mithandeln. Das sind einerseits die Fälle des sogenannten Spezialkonsenses 107, 108. Das ist der Standardfall, in dem die Eltern sagen, ja Kind, dieses Geschäft darfst du gleich schließen oder durftest du eben schließen. Entweder sie machen das als Zustimmung von vorne weg, als Einwilligung oder Genehmigung als Zustimmung von hinten raus. Und neben diesen eher normalen Spezialkonsens treten die Sonderfälle eines beschränkten Generalkonsenses, die wir gerade besprochen haben. Taschengeld ist freigegeben oder bei Berufstätigkeit sind entsprechende Ausgaben auch freigegeben. Dann gibt es als noch eine Stufe höher, fast ganz oben in der Pyramide, die Situation, dass das Kind schon mit Eltern handeln kann. Aber da muss das Familiengericht das Ganze noch freigeben. Es gibt also nochmal eine Kontrollinstanz zusätzlich oben drüber. Einen dieser Fälle haben wir uns gerade schon angeschaut, nämlich den 112, wenn das Kind selbstständig tätig ist. Das ist so nach der Fühle des Gesetzgebers noch ein bisschen mehr als der 113, dass das Kind nur irgendwie in der Bäckerei sich anstellen lässt, sondern wenn es selbst auch wirtschaftlich tätig ist, dann soll das Familiengericht mitsprechen. Familiengericht ist jetzt nicht eben keine reine Streitinstitution, sondern es ist eine Einheit, wenn man so möchte, da in der Ziviljustiz, dass sich immer mal wieder auch mit kleineren Entscheidungen von Familien beschäftigt. Das ist also fast schon so eine Art Behörde. Es ist also nicht jetzt die große Probleminstitution, wie das vielleicht von außen wirkt. Natürlich kann das auch mal in hochstreitigen Unterhaltssachen entscheiden, aber an dieser Stelle ist es eher so eine Behörde, die einfach nochmal prüft. 112 als ein Fall, wo das Familiengericht mitspricht. Und jetzt kommt doch noch ein Zusatzfall dazu, den wir bisher noch nicht besprochen haben, nämlich die Großgeschäfte habe ich es genannt. Das ist aber kein technischer Begriff, den Sie in Lehrbüchern finden würden. Ich habe nur nach einem Wort gesucht, um Ihnen zu beschreiben, worum geht es hier. Und das lassen Sie uns noch mal kurz mit einem Blick ins Gesetz nachvollziehen. Zunächst schauen wir in den 1643 rein. Das ist eine Vorschrift auf dem Familienrecht, natürlich. Steht jetzt nicht ganz direkt beim Anfang des Sorgerechts, wie wir das schon hatten, sondern etwas weiter hinten. Und da sehen Sie, nochmal aus der Erinnerung heraus, 1629 hatten Sie sich gemerkt, als die Vorschrift, die da sagt, In-sich-Geschäfte sind etwas, was ein Betreuer nicht machen kann mit seinen Betreuten, in der Regel älteren Menschen, also darf man das auch nicht im Familienrecht. Das ist der 1629 Absatz 2. Und eine ähnliche Regelungstechnik haben wir jetzt im 1643. Wiederum ein Verweis in das Betreuungsrecht, nämlich 1643 Absatz 1. Die Eltern bedürfen der Genehmigung des Familiengerichts in den Fällen, in denen ein Betreuer nach den 1850 folgende der Genehmigung des Betreuungsgerichts ergab. Bedarf, wenn sich aus den folgenden Absätzen nichts anderes ergibt. Jetzt müssen wir also in der entsprechenden 1850 mal reinschauen. Kennen wir ja schon. Blick ins Betreuungsrecht. Auch das eine neue Vorschrift, die vor ein paar Jahren geändert wurde. Müssen Sie aufpassen mit älteren oder nicht abgedateten Lehrbüchern. Und jetzt lesen Sie in 1850. Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, ich wähle jetzt gleich selektiv auf, aus Nummer 1 zur Verfügung über ein Grundstück. Also eine Immobilientransaktion. Dem Kind gehört ein Grundstück und dieses Grundstück soll das Kind an jemand anders veräußern. Oder 1851 ist ja auch mit von dem Verweis erfasst, Nummer 1. Genehmigung des Betreuungsgerichts zur Ausschlagung einer Erbschaft. Lassen wir es mal bei diesen beiden Fällen und versuchen wir, den gemeinsamen Nenner zu finden. Ich glaube, es ist sofort klar, warum ich das als Großgeschäft bezeichnet habe. Das sind in der Regel Transaktionen von ganz erheblichem Wert, die das Vermögen des Kindes ganz erheblich betreffen. Es kann zum Beispiel sein, ist mir vor einigen Jahren in meiner damals noch anwaltlichen Praxis passiert, da gab es ein kleines Kind, ich glaube 7 Jahre alt, und der Vater war schon relativ alt, fortgeschrittene 60 und war dann verstorben. Und die Mutter des Kindes, verbliebene gesetzliche Vertreterin des Kindes, wollte das Erbe ausschlagen, um an den Pflichtteil zu kommen. Man muss wissen, Erbrecht kennen Sie jetzt noch nicht, aber wenn Sie Erbe sind, ist es manchmal kompliziert. Es dauert auch Zeit, bis man so alles mal sortiert hat und dann hat man nicht unbedingt viel Geld in der Hand, sondern man hat ganz viele Vermögenswerte, die man erst versilbern muss, wenn man das dann möchte. Vielleicht muss man auch noch was renovieren, ist schwierig. Demgegenüber gibt es auch die Möglichkeit, das Erbe auszuschlagen. Wenn man das als naher Angehöriger macht, dann bekommt man den Pflichtteil. Das ist ein schneller Geldanspruch. Und der ist zwar vom Wert her nicht so hoch, aber er ist schnell und er ist Geld und er ist liquide. Und in dieser Situation könnte es ja sein, dass eine Mutter sagt, liebes Kind, ich schlage für dich das Erbe aus, dann kommst du schnell an Geld. Aber was die Mutter womöglich meint, ist, dann komme ich schnell an Geld. Denn die Mutter verwaltet ja das Geld ihres Kindes. Und wenn die Mutter gerade irgendwie keinen Job hat und vielleicht auch ohne die Unterhaltszahlung des Vaters jetzt gerade nicht weiß, wo sie steht, dann könnte es für sie ganz attraktiv sein. Das 7-jährige Kind kontrolliert sie ja nicht. Einfach mal selbst ein bisschen, ohne dass jemand da nachschaut, an dem Konto des Kindes zu zapfen und den Familienlebensunterhalt gewissermaßen von dem ererbten Vermögen des Kindes zu bestreiten. Und da muss man aufpassen. Das sind Dinge, wo wir vielleicht nicht wollen, dass die Mutter das allein entscheidet. Deswegen sagt jetzt das Betreuungsrecht und dem folgend dann auch das Familienrecht in 1643, da muss ein Gericht drüber schauen. Großgeschäfte, ja? Also Kind verkauft Immobilie, Kind schlägt ein Erbe aus und Sie können die ganzen Listen jetzt der 1850 folgende nochmal weiter durchlesen, da werden Sie nur diesen Verdacht bestätigt finden, das sind ganz erhebliche Transaktionen, da können die Eltern auch dann nicht mitwirken, wenn sie selbst nicht als In-sich-Geschäft betroffen sind, sondern das ist einfach von so großer Tragweite für das Kind, da braucht es noch eine Kontrollinstanz. Und der letzte Fall, deswegen von mir ganz an der Spitze der Pyramide angesiedelt, weil hier die Eltern nicht mehr assistiert das Kind vertreten können, sondern die Eltern sind ganz raus. Das Gute daran ist, diesen Fall haben wir schon gesehen, den habe ich jetzt nur noch mal ergänzend in dieser Synopse aufgeführt, nämlich das sind in sich Geschäfte, wie wir sie hatten, oder andere innerfamiliäre Geschäfte, wenn auf der anderen Seite nicht ich selbst stehe, der mit meinem Kind handelt, sondern irgendwie mein Bruder oder so etwas, ja, dann wäre das auch ein innerfamiliäres Geschäft, was nach 1824 nicht für Betreute gelten würde und über den 1629-2 dann auch nicht für innerfamiliäre Konstellationen und die Vertretung des Kindes funktioniert. Und das Einzige, was ich Ihnen hier noch schulde, ist eine Antwort auf die Frage, naja, was machen wir denn dann? Und das steht jetzt hier über dem Bullet Point drüber. Dann muss ein Ergänzungspfleger oder eine Ergänzungspflegerin bestellt werden. Und die einzige Vorschrift, die ich Ihnen dazu noch nicht genannt hatte, steht jetzt unten fettgedruckt, der 1809. Wir müssen gar nicht genau wissen, was das ist. Das ist nicht das Gericht selbst, sondern sagen wir mal eine Art externe Betreuungsperson, die situativ hinzugezogen wird, die dann auf dieses In-sich-Geschäft schaut und schaut, ist es in Ordnung für das Kind und dann gibt die das frei oder gibt es nicht frei. Zum guten Schluss habe ich für Sie noch einen Beispielsfall. Und das ist jetzt ein einfacher Beispielsfall. Nicht die komplizierte Konstellation, die ich Ihnen jetzt am Anfang dieser Einheit zugemutet habe, sondern jetzt tatsächlich, glaube ich, doch auch etwas, was Sie einfacher verdauen können. Wie immer gilt, Sie dürfen anhalten oder sollten es vielleicht sogar tun und erstmal selbst lösen und mal schauen, ob Sie auf eine ähnliche Lösungskizze kommen. Der 10-jährige Tony sehnt sich nach einem neuen Controller für sein PlayStation. Zur Finanzierung dieser Anschaffung baut er mit dem Einverständnis seiner Eltern an der Straßenecke einen kleinen Stand zum Verkauf von Kinderbüchern auf. Ohne Wissen seiner Eltern bietet er aber auch noch eine Käthe-Kruse-Puppe an, die ihm sein Patenonkel geschenkt hat. Tony weiß, dass diese Puppe 200 Euro wert ist. Ja, nur eine Puppe, denkt man sich, aber handgefertigt und wahrscheinlich handbemalt und vielleicht auch noch Schlafaugen, ich weiß es nicht. Also ganz, ganz viel wert. Der Tony weiß, der wird sie heute nicht für 200 Euro verkaufen, aber er braucht ja vor allen Dingen Geld für einen neuen Controller und den gibt es schon für 50 Euro. Tony hofft, dass nur irgendjemand vorbeikommt, der ihm irgendwas da abkauft. Für Bücher kriegt man nicht viel Geld, aber vielleicht für die Puppe. Jetzt kommt der Nachbar Wim vorbei, der möchte die Puppe als Weihnachtsgeschenk für seine Enkel kaufen. Also daraus wird, glaube ich, klar, dass Wim wohl schon erwachsen sein muss. Und zum Preis von 50 Euro werden sie handelseinig und Tony investiert die 50 Euro sofort in den neuen Controller. Das ist der Sachverhalt. Ich male Ihnen das mal kurz auf. Wir haben den minderjährigen T. Wir haben die Vertragspartei W. Zwischen den beiden haben wir einen Kaufvertrag, 4,33. Und wir haben jetzt nochmal, ich bezeichne das mal als E. Ja, in der Lösung ist es als Elektronikfachhandel bezeichnet. Ja, da wird jetzt der Controller gekauft, ist nochmal ein Kaufvertrag. Und die erste Frage, die wir jetzt hier sehen, ist, so ähnlich wie eben schon, eine dingliche. Aber nachdem wir das eben gelöst haben, können wir es ja auch jetzt, glaube ich, relativ einfach machen. Wie sieht es eigentlich aus? Wir haben ja bei diesem Controllerkauf, vielleicht schreibe ich den Controller noch dazu, und hier Puppe, und ich schreibe noch dazu, nicht 200, sondern 50, sollte hier gezahlt werden. Und hier auch 50 Euro. Wir haben zwei Vollzugsgeschäfte, nämlich von E an T geht das Gerät, ja, und von T an E geht das Geld. Und einfach der Vollständigkeit halber kann man auch sagen, von T an W geht die Puppe, sachenrechtliche Vorschriften sparen wir uns und in dieser Hinsicht wird Geld gezahlt von W an T. Erste Frage lautet nun, gehört der Controller dem T? Eigentlich haben wir es eben schon gut vorgezeichnet. Sie ahnen, wir müssen jetzt, können jetzt schauen, wie ist das eigentlich hier mit dem 107? Der bremst hier. Also ich mache jetzt mal eine kleine Legende. Das ist der 107. Der bremst auch das Geld. Aber das Gerät bremst er nicht, denn das ist ja lediglich rechtlich vorteilhaft. Das heißt, wir können sagen, ja, das Gerät gehört nun dem T. Relativ einfach. Wo wir schon am Bremsen sind mit dem 107, schauen wir uns an, was von den anderen Transaktionen im Verhältnis zwischen dem älteren Herrn Wim und dem jungen Toni wird gebremst. Das ist eigentlich aber das gleiche Spiel. Natürlich wird auch, ja, nee, müssen wir jetzt drüber sprechen. Inwieweit haben wir hier eine Bremse zwischen T und W, denn freigegeben war ja grundsätzlich schon der Verkauf an der Straßenecke, aber freigegeben war ja eigentlich nicht der Puppenverkauf, deswegen müssten wir hier eigentlich die zunächst nur gestrichelt gezogene Linie tatsächlich auch durchstreichen, auch wenn man das diskutieren könnte. Und das führt dann wiederum aber auch dazu, dass man sagt, das Geld, das an den T gezahlt wurde, das ist wahrscheinlich okay, ja, da können wir einen Heiligenschein drum machen, aber die Puppe, mit der Transaktion auch dinglich, waren die Eltern nicht einverstanden. Das heißt, da machen wir auch einen roten Strich dadurch. Die erste Frage haben wir eigentlich schon beantwortet, dass der Controller dem T gehört, weil diese Transaktion von E an T ja unbehelligt bleibt von unseren roten Strichen. Jetzt kommt die nächste Frage. Was passiert, wenn die Eltern sagen, nö, wir wollen dein Geschäft mit Blick auf die Puppe eben nicht genehmigen, sondern wir wollen die Puppe zurückhaben. Also wir haben einen Bereicherungsanspruch. Das könnte ich jetzt hier in meiner Farbwahl tatsächlich auch nochmal reinmachen, der jetzt hier geltend gemacht wird in diese Richtung. Ein 812er. Und Sie ahnen, auf Besitz an der Puppe ist das hier nur. Der hat ja kein Eigentum bekommen, weil die Transaktion gescheitert ist, die dingliche. Und so wie wir die rote Striche bezeichnet haben, ist Ihnen, glaube ich, klar, dieser Anspruch, der muss durchgehen. Da kann man eigentlich direkt ein Plus dahinter machen. Wir können uns das Ganze nochmal in der Lösungsskizze anschauen. Hier ist zu römisch erstens, wie wir schon gesagt haben, berichtet, dass tatsächlich der kleine Junge Eigentümer des Controllers geworden ist. Und bei der zweiten Frage, ob er einen Anspruch hat auf Herausgabe des Besitzes an der Puppe. Müssen wir erstmal sagen, etwas erlangt ist eben nur der Besitz an der Puppe. Durch Leistung des Systems, das ist unproblematisch, nur sicherheitshalber, ja. Auch Minderjährige können leisten, kein Problem. Dann fragen wir bei dem Problempunkt wirksamer Rechtsgrund, fragen wir nach dem Kaufvertrag. Können vielleicht mal kurz sagen, in der Anfechtung, ja, war nicht möglich durch die Eltern. Die wussten jetzt vielleicht irgendwie, ja, die wussten eigentlich auch Bescheid über den Wert der Puppe. Aber jedenfalls auch das Kind hat sich mit Blick auf den Wert der Puppe nicht geirrt. Da kommen wir also nicht weiter. Aber wir haben eben den Nachteil im Sinne des 107 für das Kind. Wir haben keine Genehmigung der Eltern nach 108. Also ist der Vertrag unwirksam. Ist also kein Rechtsgrund dafür, dass der Wim den Besitz erlangt hat. Und das wiederum führt dazu, dass er die Puppe herausgeben muss. Ein Problem, das ich hier jetzt noch nicht reingebracht habe oder jedenfalls in dieser Lösungsskizze nicht weiter gelöst habe, ist dasjenige, muss jetzt, wenn nach Bereicherungsrecht der Junge die Puppe wieder zurückbekommt, muss er dann die 50 Euro wieder zurückzahlen. An sich würde man das sagen, das steht im Bereicherungsrecht nicht so klar drin, aber man würde sagen, wenn Konditionen in beide Richtungen gehen, denn der Wim kann ja auch sein Geld, das ohne Rechtsgrund gezahlt würde, wieder zurückverlangen, dann wären es Besitz und Eigentum am Geld, denn das Eigentum könnte ja, wenn es mal Münzen sind, jedenfalls auf den Jungen übertragen. Dann sagt man, dass diese Konditionen miteinander zu verbinden sind und Zug um Zug, also nur eine gegen die andere, diese Güter wieder zurückzugewähren sind. Wir haben aber hier ein Problem, weil der Junge das Geld ja sofort ausgegeben hat. Da müsste man im bereicherungsrechtlichen Jargon fragen, ob der Junge entreichert ist, weil er das Geld schon wieder weggegeben hat. Und dann müsste man, stellen sich schwierige Anschlussfragen, ja, da müsste man schauen, ja, den Controller rausgeben wohl nicht an den Wim, damit hat er ja nichts zu tun. Da müsste man schauen, ob vielleicht auch dieses Controller-Geschäft von den Eltern wieder rückgängig gemacht wird, wie viel Geld dann der Junge noch von dem Elektronikfachhandel zurückbekommt und egal was er da zurückbekommt, vielleicht etwas weniger, wenn aus welchen Gründen auch immer, vielleicht irgendwie Versandkosten oder sowas an ihm hängen bleiben würden, unwahrscheinlich, dann wäre entsprechend weniger an den Wim wieder herauszugeben. So weit wollte ich diesen Fall aber nicht führen. Mir ist einfach nur wichtig, dass diese Grundkonstellation, die ich Ihnen auf der Vorfolie aufgemalt habe, die ja eigentlich dem entspricht, was vor drei Folien ich unten an den Rand gequetscht habe, dass Sie die verstanden haben, denn das wird eine Konstellation sein, die, ich würde fast schon sagen, mit 40%iger Wahrscheinlichkeit in Ihrer Erstsemester BGB-AT-Klausur auftaucht, und wenn das so wahrscheinlich ist, dann sollten Sie da keinesfalls sich irgendeine Blöße geben. Zum guten Schluss ein kurzer Rundgang durch das, was wir heute gemacht haben. Zunächst mal der Fall, den werde ich jetzt an dieser Stelle nicht wiederholen. Dann haben wir gesehen, die Zustimmung der Eltern kann zwei Formen annehmen, nämlich einmal vorne raus, dann heißt sie Einwilligung, hinten raus, dann heißt sie Genehmigung. Wir hatten gesehen, wie das mit der Rückabwicklung über das Bereicherungsrecht läuft, dass man damit Besitz und Eigentum genau hinschauen kann. Wir hatten gesehen, es gibt ein paar Fälle, wo nicht ein spezielles Geschäft genehmigt wird, sondern allgemeine Freigabe gegeben wird, einmal fürs Taschengeld oder auch für berufliche Tätigkeiten. Und wir hatten zusammenfassend nochmal gesehen, wie das ausschaut, wenn das Kind nicht alleine oder auch vielleicht die Eltern nicht alleine handeln können, in welchen Fällen wir dann übers Familiengericht reden müssen, 1643, 1850, und in welchen Fällen wir wegen In-sich-Geschäften dann eine Ergänzungspflegerin hinzuziehen müssen. Da kommen wir über 1629, 2 und 1824 dann auf den Paragraphen 1809. Danke, dass Sie bis jetzt mit dabei waren. Es geht in der nächsten Einheit intensiv weiter. Da geht es um die Vertretung des Kindes. Da werden wir nicht mit einer Einheit hinkommen, nicht des Kindes, sondern insgesamt auch erwachsener Leute. Deswegen ist das Thema so groß. Es geht jetzt nicht mehr nur um Kinder, sondern vor allen Dingen auch um Erwachsene, die andere Leute vorschicken. Das machen wir gründlich. Auch das ist ein hochklausurrelevantes Thema. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind, und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.